Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Liebe Banausenhörer, heute ist es soweit. Die 1500. Rezension wird euch vom liebsten Guest präsentiert.
Spoiler!
Tja.
Aber die wird doch gar nicht von mir präsentiert.
Naja, von uns allen.
Ja.
Ich schreibe sie trotzdem dir zu.
Nee, er wollte unbedingt, dass ich die mache, damit er nicht das schlechte Gewissen hatte mit der 1000. Rezension. Aber mir ist das völlig Latte. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch lieber unsere gemeinsame Rezension als 1500. machen.
Ganz der Altruist.
Ja.
Und deswegen machen wir das so.
Ganz der Atheist. Und deswegen. Aber wer ist denn dieser ominöse dritte Mann?
Der unsichtbare Dritte. Wer ist es?
Der unsichtbare Dritte, ja.
It's a me, Mario.
Ja, wir begrüßen unseren Champion, den größten der großen Banausen-Bash-Gewinner, Hakan.
Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre diesen Titel tragen. Ich grüße euch, moin.
Ja, noch steht kein neues an, also insofern hast du da gute Chancen.
Als Bewegt-Banausen-Bash-Quizmaster hast du mir gut gefallen, aber da du mich bei Toms Drop-Make-Quiz da rausgehauen hast, war ich ja drauf und dran, dich auszuladen. Ich wollte dich ja hier nicht haben, aber Lee hat mir ins Gewissen geredet, der Gutkopf, und hat gesagt, komm, wir haben den trotzdem eingeladen, jetzt lassen wir den auch dabei.
Ist wie bei der dritte Mann, da war das auch so, da hast du gegen mich gedisst, ich würde bei der Schülerzeitung hier, wäre ich derjenige gewesen, der das schlechte Review abgegeben hat, und da hat Lee auch für mich die Kastanien aus dem Feuer geholt, und ich habe extra deshalb den Film gestern gesehen, und ich muss euch sagen, für mich 7,5 Punkte, also eine Empfehlung, und ich bin nicht derjenige gewesen, der gegen den Film gehatet hat.
Okay, also 3,5 bei Letterboxd, richtig?
Ja, aber 7,5, ne?
Aber das ist so scheiße bei Hakan, ja? Andere Podcaster können wir, hier Manu können wir dissen und die Sachsen konnten wir immer dissen, so die hören uns nicht, weißt du, wir können die beleidigen und die bekommen es nicht mit, so. Aber bei Hakan, so, der hört uns halt von Anfang bis Ende, so. Der kriegt halt die ganzen...
True Story.
Die ganzen Ellenbogen und die ganzen Hints kriegt er mit.
Ja, aber... Ganz kurz, ich hab's richtig verstanden. Du gibst dem dritten Mann 7,5 Punkte.
Ja, ich weiß, für dich zu wenig.
Alter, was? Jetzt mal ohne Scheiß, was? Erklär mal. Kann man sich das auch bei dir anhören oder wobei?
Nein, ich hab den nur geguckt. Wir haben den nicht oder wir besprechen den nicht. Ich habe aber sogar in meiner Bubble Leute gefunden, die dem nur 2 Punkte gegeben haben. Also 4 Punkte dann, wo ich mich auch gefragt habe, wie kann man dem Film nur 4 Punkte geben? Aber es ist natürlich auch alles immer eine Geschmackssache, ne? Also es ist, ja, also da war ich so ein bisschen, ich glaube sogar
Hoffi, what the fuck?
Alter, was?
Hoffi und ich sind nicht connected.
Gesundheit, da hat er noch eine Allergie gegen so eine Leute.
I'm allergic to bullshit. Allergie, ja. Da haben wir's. Oh. Ja. Alter.
Bei sowas kriegt er Niesanfall bei so einer Inkompetenz.
Also wirklich, da kommt mir alles hoch. Erklär mal, please elaborate. 7,5 Punkte für der dritte Mann.
Ja, er hat mir schon gefallen, aber es fehlte, also für mich ist ein Film, den ich wirklich gut finde, fängt ab 7 Punkten erst an. So 6 ist für mich ist okay, kann ich mit leben. Das sind Filme, die ich auch auf DVD früher gekauft habe. Also ab 6 Punkten sind so Filme, die ich auch in meine Sammlung aufgenommen habe. Und ab 7 ist so, dass es schon mit der Euphorie ein bisschen losgeht. Euphorie ist dann da und 7,5 ist dann halt kurz vor knapp, dass es ein richtig geiler Film ist und dann, bei mir ist es ja sowieso so, das weißt du ja natürlich nicht, das hatte Guest mitbekommen, als wir unsere Jubiläumsfolge gemacht haben, Michi, obwohl der ja nicht der empathischste Typ ist und auch nicht so wie ich, einer ist, der viel mit Emotionen macht, ist aber derjenige, der über 22 Zehnerwertung schon in unseren 50 Folgen gebracht hat und ich habe 9 gehabt zu dem Zeitpunkt und habe mit Spielmeister von Ton jetzt den 10. gemacht. Also ich vergebe auch seltenst 10 Punkte. Meine Skala ist, glaube ich, ein bisschen anders. Dass meine Skala ein bisschen weiter unten ist. Ich habe auch durch euch mitgelernt, dass ich vielleicht ein bisschen zu streng bin und habe zum Beispiel auch 2, 3 Filme, die ich sehr, sehr mag und immer nur auf 9 Punkte hatte, auf 10 Punkte hochgewertet. Ich glaube, irgendwie ist das Quatsch, wenn man an diese ganze Thematik denkt. Zum Beispiel, ich hatte Terminator 2 jahrelang auf 9. Was? Und dann gedacht, warum eigentlich?
Ja,
das
eben.
Ist doch ein perfekter Film. Und den habe ich dann auf 10 hochgesetzt, weil ist ja auch eine 10.
Gut, jetzt wissen wir ein bisschen was zu deinem Ranking, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was dir denn fehlt am dritten Mann.
Das kann ich so. Andy Bardet hat übrigens zwei Punkte gegeben. Also jemanden auch, den man über Kino Plus kennt. Und Tim Pühlmann, wenn man das auch sagen.
Na, das ist für die eher ein Ausschlusskriterium, wenn die Kino Plus Leute da wenig Punkte geben.
Dann jetzt, sagt er, jetzt erst recht, jetzt Alter. Sinn, ja. Ich wusste vorher schon nicht, wer das ist. Jetzt will ich es gar nicht erst wissen.
Schöne Grüße, Antje.
Nein, also ja, also der Film ist gut. Aber es fehlte bei mir noch der, also richtig gut, 7,5, aber es fehlte noch der letzte Kick zu sagen, das ist jetzt für mich ein Film, der 8 Punkte oder mehr kriegt.
Aber 7,5 ist ja jetzt keine schlechte Bewertung.
Nee, ist ja auch nicht schlecht. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, aber zwischen 7,5 und 10 gibt es auch noch eine ganze Menge.
Na, also, zweieinhalb Punkte gibt es da, das ist jetzt auch nicht die Welt.
Nee, aber er tut ja immer so, als hätte er es gerade noch vielleicht auf 8 bringen können, aber was ist denn mit 8, 8,5, 9, 9,5 und so, also.
Naja. I think you're unusually aggressive, violent, but in an unpredictable way.
Aber jetzt habe ich Lee Soo Pulse so nach oben gepackt. Ich hoffe, ich kriege ihn ein bisschen runter.
Nee.
Ich habe nämlich meine erste IMDb-Trivia geschrieben, die auch veröffentlicht wurde.
Was?
Und,
way. Ja,
und zwar gibt es ja ein IMDb-Profil von Herrn Lee Richter. Und da habe ich geschrieben, Hosts, Movie Podcast, a podcast related to movies, along with DJ Guest called Bewegt mit Banausen.
Wirklich? Und
wenn du in deiner IMDb Bewertung jetzt guckst, in deinem IMDb-Profil guckst,
nicht im
steht
Ernst.
Diese Trivia jetzt drin.
Alter, okay, das wird sofort überprüft. Wie geil bist du denn bitte?
Alter, wie geil ist das denn? Aber wir haben auch den Beweis, dass jeder Vollidiot auf jeden Fall bei IMDb was eintragen kann.
Sorry, so ist es.
Jeder Vollidiot sagt.
Jetzt ist es schwarz auf weiß.
Wie es ist witzig. Schwarz auf weiß bewiesen damit. Und okay. Erwiesen.
Ja, mega.
Kümmerst du dich auf jeden Fall? Tatsächlich, es steht da.
Echt, ja?
Wer bist du denn, ey?
Ist es denn dein erster Trigger-Effekt oder steht da noch was anderes?
Nee, das ist der erste und einzige.
Der erste und einzige Trigger-Effekt, ey.
Und Hacker in German schreibt man groß. Aber okay. What?
Naja.
German schreibt man groß.
Ne? Ja, natürlich.
Wirklich?
Mhm.
Ja, da ist er wieder, der Türke.
Und das DJ bei Guess ist jetzt auch nicht wichtig.
Das muss groß geschrieben werden.
Aber gut.
Ja, vielen Dank dafür. Egal. Kümmerst du dich mehr um mein IMDb-Profil als ich? Das ist sehr löblich.
Ja, da habe ich schon richtig bekannte Schauspieler und Filme gesehen, wo da nichts steht. Ja, wo steht so, ja, willst du der Erste sein, der hier irgendwie was bei Trivia einträgt? Ja. Fragezeichen. Und jetzt bei dir steht sogar was drin.
Geil. True Story.
Fett. Danke dafür.
Nice. Was kriege ich geschenkt?
Wie, was, warum? Hast du auch ein IMDb-Profil?
Nee, aber irgendwie, keine Ahnung. Mir muss ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken.
Er hätte das Gleiche bei deinem Wikipedia-Eintrag reinschreiben können.
Ich gehe andauernd auf deine Wikipedia-Seite und guck mir das Steven Seagal-Bild an.
Ach so.
Traffic.
Ey, dann musst du natürlich den MySpace-Account von Guess halt da noch irgendwie was zuschreiben.
Das wäre was.
Den gibt's noch.
Ja, das wäre was. Du gehst auf meinen MySpace-Account oder bei StudiVZ und schreibst mir dann einen Kommentar. Nee, jetzt weiß ich was. Mein letzter Gästebucheintrag auf meiner Webseite, der ist, glaube ich, von 2009.
Okay, aber du hast eine Webseite.
Ich habe eine Webseite mit einem Gästebuch.
Was richtig witzig ist, ich wollte da vor ein paar Monaten mal was eintragen, habe ich gedacht, du hältst mich doch für komplett bekloppt, wenn ich dir da auch noch was in der Gästebuch eintrage.
Nee, darauf lege ich jetzt Wert. Darauf bestehe ich jetzt.
Wie geil. Challenge accepted. Okay, morgen hast du eine.
Jetzt haben wir das on Mic gesagt, jetzt kommen bestimmt ein paar Einträge mehr, Alter.
Ja, man, das ist doch cool.
Ja, da steht alles still.
Hoffentlich.
Ja. Besucht alle die Webseite von DJ Guess. Kannst du mal die Adresse raushauen?
www.djguess.de.
Echt?
Ganz einfach.
Die hast du bekommen, Alter.
Ja, die habe ich bekommen.
Ja, aber es gibt ja mehrere, ne?
Ja, klar. Guess.
Geil.
Aber das ist meine, alles zusammengeschrieben.
Ach, meintest du schon mal, ne? Guess.com ist irgend so ein...
Da haben wir monatlich, hat mein Webmaster da immer meine Dates halt geupdatet, wo ich wann wo auflege.
Mhm.
Und ich glaube, die da als letztes noch drinstehen, da gibt's die Läden gar nicht mehr. Die haben schon mittlerweile alle zugemacht. Ey. Das oh ist wirklich Gott, lange her, das Alter, so dass traurig. Da irgendwie ein Update passiert ist. Da liegt so viel Staub drauf, ist unfassbar.
Ja gut, du trägst ja jetzt auch nicht jede Hochzeit an, auf der du auflegst, oder?
Naja, da stand halt so private Veranstaltungen oder so. Also halt
Ach so.
Aber
sonst kommen die alle dahin.
Das Update ist halt wirklich schon lange her.
Okay. Ja.
Haben wir das auch geklärt. Ja. Und wie fühlst du dich als Bewegt mit Banausen Bash Champ? Immer noch auf Wolke 7?
Solange ich immer wieder eingeladen werde und ihr es immer wieder erwähnt, Wolke 12.
Ja.
Ganz weit oben.
Ja. Den Titel kann erstmal keiner nehmen.
Nee.
Ist auch gut so.
Ja. Auf jeden Fall. Und immer noch wohlverdient.
Ja, sollten wir das nochmal machen, müssen wir wohl ein paar härtere Geschütze auffahren, ja.
Meinst du?
Ja, müssen wir ein paar.
Du, das klang ja schon für viele Leute so, als wären unsere Fragen viel zu hart gewesen.
Für Hacker nicht offensichtlich. Mit links hat er die gemacht.
Mit links.
Ah, geht, ne? Das war ja schon eine Herausforderung.
War eine Herausforderung?
Klar.
Aber Toms Quiz ist schwerer, oder? Im Verhältnis.
Ja, irgendwie schon, aber das ist auch alles ein bisschen anders da.
Ja.
Sehr diplomatisch.
Das ist auch alles ein bisschen anders.
Alles ein bisschen anders. Ja, so beschreibe ich meinen nächsten Film.
Ja. In Wirklichkeit meinte Hakan:
Why is it that you only ever open your mouth to shit on my dreams?
Ja, dachte er das hier.
Nee, ich glaube, Hakan hat auch ernsthafte Ambitionen bei Tom als Sieger da.
Absolut.
Davon zu ziehen.
Das sieht so aus, als wäre er da motiviert gewesen. Ja.
Ja, ja.
Absolut.
That's the spirit.
That's the spirit. Übrigens, wenn ihr die Episode hört, dann könnt ihr mir schon reinhören in das Duell zwischen Lee und Hakan, die wir jetzt hier bei einem Mikrofon haben.
Ach, okay.
Das geht, also jetzt, während wir hier aufnehmen, geht das online.
Mhm. Mhm.
Insofern, alle reinhören da bei Tom, bei Drop Mac und wie ist das Ding? Movie Trivia Drop, oder?
Movie, ja, Trivia, Movie Trivia Drop.
Ja. Ja. Schönen Gruß an Tom.
Ja, liebe Grüße.
Ganz, ganz liebe Grüße.
Legen wir los, oder was?
Du fängst an.
Ich fange an heute mit meinem Film. Gut. Dann grüße ich an der Stelle Trucker Dave, wie wir ihn jetzt offiziell nennen dürfen, weil er fährt die Big Guns. Und wir haben sein erstes losgezogen. Oh, da fällt mir noch ein, wir haben doch noch was auf der Agenda. Letzte Lose Folge ziehen. Des Monats. Lose ziehen. Siehst du, jetzt ist mir gerade eingefallen, wo ich gerade überleiten wollte. Ja. Weil die Leute sind natürlich gespannt, was wir für nächsten Monat ziehen. Und einen Supporter haben wir ja sogar noch hier, der seine Pferdchen im Rennen hat. Yeah. Also vielleicht ziehen wir was aus deinem Pott. Und ich ziehe wieder ein Filmchen für Lee und Lee zieht wieder ein Filmchen für mich.
Pass auf, wir machen Folgendes.
Na?
Du ziehst zwei Eier daraus und weil wir ja über Video mit Hakan connected sind, entscheidet Hakan immer, ob links oder rechts.
Oh. Oder nee, Hakan, pass auf, wir machen jetzt Folgendes.
Genau, du zählst jetzt Eier ab, oder was?
Wir haben ja Videos hier, nee. Wir machen das so wie bei dem Kran, weißt du, auf dem Rummel.
Links, 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 rechts.
Ja, du sagst jetzt links, rechts, ja. Ich gehe jetzt erstmal in die Mitte.
Ja. Jetzt, links. Links, oh, links.
Gott. Okay, links,
vor,
weiter, links,
vor,
er
vor,
sieht doch gar
vor.
Nichts.
Greifen, greifen. Hoch, 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 hoch.
Ich habe gegriffen.
Ich will trotzdem ein zweites Ei.
Ich habe gegriffen. Okay, jetzt noch ein zweites Ei. Ich gehe wieder in die Mitte rein, okay?
Ja.
That's what she said.
Zurück, zurück.
Okay.
That's what she said. Rechts, rechts.
Okay.
Rechts. Und greifen.
Da seht ihr, ihr macht ein Fass auf hier.
Ist voll geil.
So, nee, warte, warte, jetzt muss
er. Ach so, jetzt muss er entscheiden,
jetzt
okay.
Jetzt muss er entscheiden. Hell oder dunkel?
Gut, das dunkle Ei geht an Lee.
Das dunkle Ei geht an Lee?
Ja.
Aber wenn du das jetzt öffnest, ist es jetzt das, was ich rezensieren soll, oder?
Ja, so habe ich das verstanden.
Okay, gut. Dann öffnest du jetzt den Film für mich.
Okay. Leichen unter brennender Sonne.
Oh.
Von Daniel.
Der ist ganz frisch, glaube ich. Leichen unter brennender Sonne, keine Ahnung. Hakan, sagt dir das was?
Never heard before.
Geht mir genauso.
Klingt nach einem schönen Zeichentrickfilm.
Genau. So, Gast, jetzt was Anständiges bitte.
Ich bin gespannt, Daniel. Vielen Dank dafür. Und Lee muss ich anschauen. Mit heller Freude. Natürlich was von Erik.
Ach.
Dead Snow.
Dead Snow.
Ah, okay.
Geil.
Dead Snow darfst du gucken.
Okay.
Bin gespannt. Habe ich nicht gesehen.
Sehr schön. Das kurze Aufstöhnen bei Erik war übrigens nicht, weil der irgendwelche scheiß Filme beisteuert, sondern weil der einfach mit Abstand am öftesten gezogen wird hier. Ich finde das immer so schade für alle anderen.
Erik ist omnipräsent, ja.
Ja. Aber Gess hat die Eier rausgesucht, Hakan hat entschieden und deswegen gucke ich jetzt Dead Snow von Erik. Sehr schön.
Ja, vereinzelt gibt es noch echt ein paar Supporter, die seit einem Jahr da Filme reinschmeißen, die wir noch gar nicht gezogen haben. Classic Dave ist ja auch einer davon.
Ja, unglaublich.
Insofern, die warten nach wie vor. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Ja, ja.
Ja.
So, jetzt aber dein Film.
Jetzt zu dem Teil. Jetzt kommen wir zu meinem Film, nämlich Trucker Dave. Der gehört zu den Leuten, wo wir auch noch bisher keinen Film gezogen haben. Und dann endlich mein Bonuslos, das zweite Los, was ich gezogen habe für diesen Monat, hat gesessen. Cadence. Ein fremder Klang hieß der Film, der mir erstmal nichts gesagt hat.
Mhm.
Hakan, hast du ihn gesehen?
Nein.
Hast du nicht gesehen?
Ich habe nur gehört, dass ihr es gezogen habt.
Ja, ist aus dem Jahr 1990 und ich hatte komischerweise einen komplett falschen Film im Kopf. Ich dachte nämlich an diesen Film mit diesem halbtauben Jungen, der durch Musik wieder so ein bisschen zurück ins Leben geführt wird. Mit der aus The Americans. Wie heißt die denn nochmal?
Kerry Russell.
Kerry Russell, genau. Die hat mal in so einem Drama mitgespielt, der hieß auch irgendwie Klang der Stille oder so, irgendwie sowas, wo ich dachte, okay, ist das der Film? Das kann doch nicht sein. Und der war es dann nicht. Das war dann doch was anderes. Es ist nämlich...
Und wie hieß der jetzt? Cadence? Und dann?
Ein fremder Klang.
Ein fremder Klang.
Und dieses Ein fremder Klang hat mich irgendwie an dieses komische Drama mit Kerry Russell erinnert, aber der ist das ist ein falscher Film.
Mhm.
Hier haben wir nämlich ein Militärdrama.
Okay.
Und der Regisseur, das ist tatsächlich sein einziger inszenierter Spielfilm, Martin Sheen.
Martin Sheen?
Ja, von 1990. Der hat diesen Film inszeniert.
Huh.
Und das Skript ist von Dennis Shryack. Das ist der Autor von Scott & Hooch und von Pale Rider und so ein paar anderen Filmen, die ihr definitiv kennt. Mhm. Und die adaptierten das Buch Count a Lonely Cadence von Gordon Weaver. Und da geht's um Bean. Bean wird gespielt von Charlie Sheen, passenderweise sein Sohn.
Mhm.
Und der ist in den 60ern stationiert in Deutschland. Und will aber raus aus der Armee. Und das will er insofern erreichen, indem er sich seine beiden Handrücken tätowiert. Und haut sich da bei der Tätowiererin so eine 8-Balls auf den Handrücken, weil er wusste, okay, das wird bei der Armee nicht gern gesehen. Und sie weigert sich auch erstmal, ihn zu tätowieren, weil sie sagt, ey, ich kann gerne was auf deinen Arm machen, auf den Handrücken und so weiter. Das geht nicht, das ist verboten bei der Armee. Und er sagt, mach, was ich will. Und macht das jetzt. Und da landet er natürlich erstmal vor Militärgericht. Weil die erstmal entscheiden müssen, okay, was machen wir jetzt mit dem Typen?
Mhm.
Und sein Anwalt schlägt eigentlich einen relativ coolen Deal vor, indem er sagt, pass auf, du hast 2 Monate Zeit, geh hier 4 Wochen in Haft. Danach hast du einen Monat Zeit, irgendwie deine Tattoos entfernen zu lassen und irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen irgendwelche Sozialleistungen ableisten und dann kannst du wieder zurück in die Armee.
Wann hast du gesagt, spielt das? In den 90ern?
60er.
Das
sind die 60er.
Okay, wie sah denn Tattoo-Entfernung in den 60ern aus?
Tja, weiß ich nicht. Das ist eine der Optionen auf jeden Fall, die ihm da vielleicht so mit Säure?
Ja.
Mit Ajax.
Hand amputieren.
Ich weiß nicht, okay. Mit Hand amputieren wäre wahrscheinlich kein guter Soldat mehr.
Das wäre zumindest ein ganz anderer Film plötzlich. Habe ich mich gerade nur gefragt. In den 60ern, Alter? Okay.
Ja. Also Bean ist halt ein sehr krasser Hitzkopf. So. Mhm. Der hat sich da ins Ziel gesetzt, so, der will nicht zur Armee, der will da raus und so, lässt sich den Handrücken tätowieren, ist halt so sehr impulsiv. Und deswegen weigert er sich auch vor diesem Militärgericht und vor diesem Anwalt diesen Deal anzunehmen. Und sagt, nee, ist mir scheißegal, mache ich nicht.
Mhm.
Und dann sagt der Anwalt, dann kommst du aber in den Knast. In den Militärknast in Deutschland. In so eine Kaserne. Und dann sagt er, ist mir scheißegal. Und dann bringen sie ihn halt in den Knast. Und der kommt in so eine Kaserne, in so ein Gefangenenlager, wo halt nur Soldaten drin sind. Und in den 60er Jahren, die Kriminellen, die in der Armee irgendwie in diesem Knast gelandet sind, waren offensichtlich alle schwarz. Weil er ist der einzige Weiße, der da reinkommt.
Mhm.
Und Bean ist ein Querschläger und macht sich halt erstens zwischen seinen Kameraden da keine Freunde, weil er sich nämlich die Zigarettenschachtel, die ihm so von dem Obersten da abgenommen wird, auch schnell wieder zurückholt und sagt so, ja, nimmt sich da die Zigaretten wieder zurück und so und sagt so, pass auf, ich will hier meine Ruhe, ich bleib hier in meiner Ecke und ihr lasst mich in Ruhe und dann kommen wir uns nicht in die Quere. Aber in erster Linie macht er sich auch schnell einen Feind bei Sergeant McKinney. Und der wird gespielt von Martin Sheen himself.
Boah, Alter. Ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, wie muss das gewesen sein, weil du musst ja, glaube ich, schon ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Vater haben, wenn du Bock drauf hast, dass er dich inszeniert als Schauspieler.
Ja.
Und dann drehen die noch zusammen.
Dann drehen die noch
und
zusammen.
Und dann noch in so einem Machtverhältnis, in so einer Konstellation,
richtig.
Alter.
War nicht geplant tatsächlich, weil Gary Busey hat ja schon angefangen zu drehen und hat schon diesen General gespielt.
Mhm.
Der kam aber irgendwie gar nicht klar und ist mit allen angeeckt, sodass Martin Sheen gesagt hat, okay, das wird so nichts.
Wir
müssen dich nach Hause schicken, ich mach's jetzt selber.
Alles muss man selber machen.
Alles muss man selber machen, richtig. Das war gar nicht geplant.
Ja, wenn du willst, dass es richtig ist, machst du es selbst, ne?
Definitiv. Naja, gut, richtig. Gucken wir mal weiter.
Ey, dass Charlie Sheen da Bock drauf hatte, finde ich krass. Aber gut, ja, vielleicht haben die ja ein gutes Verhältnis, wer weiß.
Ja gut, aber so Vater und Sohn, dass die zusammen einen Film mitspielen, das hat man ja wirklich oft. Also
in einem Film mitspielen? Aber Alter, das ist nochmal wirklich, das ist was ganz anderes, ja, weil als Regisseur bist du halt der Chef am Set.
Ja, glaube ich dir auf jeden Fall.
Ja.
Ja, jetzt hat Martin Sheen diesen McKinney gedreht und der schießt sich sehr, sehr schnell auf den jungen Kadetten Bean ein, weil er will natürlich mit Sir angesprochen werden und Bean sagt mit Absicht kein Sir, wenn er irgendwie antwortet und so und fügt sich halt nicht und eckt halt immer ein bisschen bei ihm an und das gefällt ihm nicht. Und der hat dann diesen jungen Bean halt als sein Feindbild auserkoren und ist halt sowieso ein strenger Sergeant und schießt sich jetzt erst recht auf ihn ein.
Mhm.
Das ist so die Story von dem Film. Und jetzt geht's darum, wie dieser Sergeant ihn halt immer drangsaliert und es geht darum, ob er sich mit seinen Kameraden in der Kaserne auch ein bisschen engagiert, die ja erstmal nicht so gut auf ihn zu sprechen sind und umgekehrt. Und irgendwann im Laufe des Films raufen die sich so ein bisschen zusammen. Und das ist interessanterweise tatsächlich so ein bisschen das Schema von Sportfilmen.
Mhm.
Weil so dieses von wegen so, ja, verstehen sich am Anfang nicht, weißt du, so eine Mannschaft, die zusammengewürfelt wird, die nichts miteinander zu tun haben, aber dann im Laufe des Films freuen die sich so ein bisschen an, lernen so gemeinsame, haben ein gemeinsames Feindbild auf der anderen Seite bei dem Sergeant und freuen sich so ein bisschen an.
Okay.
Unter diesen Gefangenen übrigens Lawrence Fishburne. Und als Assistent von dem Sergeant McKinney James Marshall. Den kennt man vielleicht auch aus Twin Peaks. Andere kennen ihn vielleicht aus Airbud. Da hat er auch mitgespielt. Das ist ein bisschen tatsächlich das Schema von Sportfilmen. Und ich finde den Film ganz gut, aber Martin Sheens Rolle ist nicht so ganz geil gezeichnet. Weil dass der sich so überkrass verbissen auf diesen Bean einschießt so und völlig ausrastet und besoffen halt so an dem Zaun so rüttelt, weißt du, wo er halt drin wohnt, so in dieser Kaserne und sagt so, er soll rauskommen, so im strömenden Regen und so völlig ausrastet, das ist ja nicht so ganz organisch. Also ich habe nicht so ganz gemerkt, warum er den jetzt so als komplettes Feindbild auserkoren hat. Er hat zwar an einer Stelle erklärt, dass er einen Sohn hat, der ein Fuck-up ist und der irgendwie auch Drogen nimmt und irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist und der ist in seinem Alter.
Ach so.
Aber das ist jetzt so, für mich...
dass es mit ihm jetzt zurechtbiegen will, irgendwie, um sich selbst so ein bisschen zu rehabilitieren.
Oder? Richtig, das ist so ein bisschen die Erklärung. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dünn für die Charakterzeichnung dafür, dass er sich jetzt so, dass er jetzt komplett ausrastet bei dem und sich so sehr auf den einschießt.
Ja.
Ja. Aber es ist ganz lustig, weil der fühlte sich an wie so ein Film aus den 70ern. So vom Feel. Also wenn jetzt Charlie Sheen nicht wären und Martin Sheen und so die Schauspieler, der ganze Film so von den Bildern und von der Story und von dem Schauspiel an sich, der wirkt wie aus den 70s. Der ist komplett irgendwie aus der Zeit gefallen.
Okay.
Ja.
Ist das denn, es hört sich jetzt so an, als wäre es dann unterm Strich eher so ein Knastfilm? Also, oder ja. Ab wann landet der im Gefängnis?
Der landet im Gefängnis 5 Minuten, nachdem der Film angefangen
hat. Ach so, also doch, okay.
5 bis 10 Minuten. Also die werden dann immer wieder rausgeschickt, um dann so eine Arbeit draußen zu verrichten, so eine Strafarbeiten und so. Mhm. Aber es befindet sich, ist schon alles so.
Primär im Knast alles.
Ja. Mhm. Also hier der Unbeugsame, Paul Newman, oder was jetzt zum Beispiel, das Tribunal fällt mir ein mit Bruce Willis, der auch so in dieser begrenzten Location spielt, da kann man ihn ruhig einordnen. Also das, viel mehr sieht man hier nicht. Das spielt halt alles in Deutschland, in diesem Gefangenenlager.
Mhm. Ja, so ein bisschen gesprengte Ketten auch, ne?
Ja, gesprengte Ketten ist auch mit drin. Ja.
Ja.
Und was mich noch an die 70er erinnert, ist tatsächlich der Score, weil du hast die ganze Zeit hier so... Du hast tatsächlich so einen Mundharmonika-Score, der ein bisschen melancholischer gespielt worden ist, der dich so durch den Film begleitet. Und fand ich auch ganz witzig. Hat so ein bisschen so diesen 70s-Flair.
Okay. Ganz witzig.
Ja, man kann ihn machen. Also man kann ihn gucken. Ist jetzt nicht der grandiose Film. An mir ist der vorbeigegangen. Der ist halt von 1990. Ehrlich gesagt, weiß nicht, ob ich damals schon mal von dem gehört habe, ob der mir entfallen ist im Laufe der Zeit, aber jetzt habe ich den mal geguckt und das tut auf jeden Fall nicht weh, sich den anzugucken. Cadence, ein fremder Klang. Kann das machen. Aber wird jetzt nicht zu meinem Lieblingsfilm gehören.
Okay.
Hat ein Budget von 4 Millionen gehabt. Die Hälfte hat dann Boxoffice gemacht, also war kein Erfolg. Ja.
Und offenbar die einzige Regiearbeit von Herrn Sheen.
Und die einzige Regiearbeit von Martin Sheen, ja, richtig. Der hat für eine Serie noch irgendwas gemacht, fürs Fernsehen, so ein bisschen, aber was Filme angeht, hat er da wohl die Schnauze voll gehabt.
Gab es da irgendwelche Trivia-Facts zu? Warum das sein einziger war? Oder nee. Ob es da irgendwelche Eklats gab?
Nee, die paar Trivia-Facts, die ich gefunden habe, waren nicht wirklich interessant. Also da habe ich nicht viel gefunden. Vielleicht die Sache mit Gary Busey, dass er schon Szenen abgedreht hat und dann nach Hause geschickt worden ist und dann Martin Sheen selber eingesprungen ist. Das ist das Einzige, was ich hier finden konnte. Geht 97 Minuten und kann man machen.
Okay.
Um mal wieder da zu landen.
Mhm.
Hakan, hast du Fragen?
Nee, ich habe eine Vermutung.
Hast eine Vermutung?
Ja,
habe ich auch.
Du bist als Quiz-Champ sowieso disqualifiziert hier von den Punkteraten. Du darfst hier nur zugucken.
Ist ja wie zu Hause.
Ein Raten mal, wo du mal die Schnauze halten musst. Nee, darfst gerne mitmachen.
Ja, dann hau mal erstmal die Punkte raus.
Ich hau mal die Punkte raus. IMDb 6,5. Ich habe hier keinen Metascore gefunden.
Mhm.
Rotten Tomatoes bei einer 4,7 von 10. Und die Audience gibt eine 3,8 von 5. Und Letterboxd eine glatte 3.
4,7 ist aber bitter.
Ja, ist nicht toll.
Okay. Hakan, du darfst anfangen.
Ja, ich dachte zuerst auch, du wärst bei einer 6,5, so wie bei der IMDb, aber ich gehe auf eine glatte 6 bei dir runter.
Ich habe exakt den gleichen Gedanken, ey. Ich habe auch die ganze Zeit dachte ich so 6,5, 6,5 und jetzt kann man machen. Ja, ich sag auch 6.
Ich habe geschwankt, aber da war die 6 nicht dabei.
Ah.
Da seid ihr ein bisschen zu tief runtergegangen. Also ich hab's dann doch, ich hab dem dann doch eine 7 gegeben.
Also 7?
7?
Als optimistischer Filmgucker. Ja.
Alter, kann man machen eine 7?
Bei der 7 ist er dann doch gelandet.
Finde ich auch. Also 7 müsste zumindest einmal das Wort gut fallen.
Also wenn ich mal Lee nochmal...
Oder?
Wenn ich mal Lee zitieren dürfte aus dieserjenigen Episode, die gerade läuft. Weißt du, was nach der 7 alles kommt? 7,5, 8, 8,5, 9, ja, aber 9,5,
du hast nicht einmal, 9,6. Du hast nicht einmal erwähnt, dass der Film gut ist.
Nee, immer nur kann man machen.
Ja.
Das ist nicht, okay.
Ist nicht so, hab keine Zeitverschwendung, nicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe, so ist in die Richtung. Nee, aber das hast du nicht einmal gesagt.
Ja, ich bin halt geschwankt zwischen 6,5 und 7 und habe mich dann irgendwann auf eine 7 eingepennt. Ja,
alles gut, wir sind halt beide im Punkt daneben gelandet. Aber gut. Fair enough.
Sorry.
Dann bist du durch, oder?
Ich bin durch.
Okay, cool. Hakan, du darfst.
Ja, ich bin dran. Bei mir, ich tue mich immer schwer mit den Inhaltsangaben, deswegen versuche ich mich hier auch wieder ein bisschen kurz zu halten. Ich habe mir angeguckt Zack Snyder's Justice League und habe, weil ich das ziemlich interessant fand, die ganze Thematik, dann mir auch noch die Kinofassung angeguckt, um da ein paar Vergleiche ziehen zu können.
Mit auch noch, meinst du zum ersten Mal oder nochmal?
Nee, zum ersten Mal.
Ach so, du kanntest Justice League noch nicht, okay.
Ja, bei mir war das so, dass ich den Trailer mal im Kino gesehen habe und der mich überhaupt nicht abgeholt hat. Der hat mich überhaupt nicht angesprochen.
Mhm.
Bin ein Comic-Fan, bin riesen Batman-Fan, aber dieser Trailer hatte mich seinerzeit gar nicht angesprochen, wie da Aquaman mit Batman da auf diesem Fahrzeug sind, da irgendwelche bescheuerten One-Liner gesagt wurden und der hat mich überhaupt nicht abgeholt, weil ich Batman vs. Superman auch nicht so doll fand, obwohl ich die beiden Charaktere so gut fand und die beiden Darsteller auch so gut drin fand. Hab aber dann damals gepasst bei Justice League und als jetzt der Zack Snyder-Cut kam und da so viel Hype drum gemacht wurde, war ich dann doch neugierig und hab mir die 4K Blu-ray geholt und die mir dann auch angeschaut. Dann will ich mal kurz die Handlung umreißen.
Mhm.
Es ist ja so, dass Superman am Ende von Batman vs. Superman das Zeitliche gesegnet hat. Damit steigt auch dieser Film ein. Im Vergleich zu der Kinofassung.
Ist so klar. Guest greift zur Triangel. Ja.
Ja, aber wenn man den Film sieht, das ist sogar eine Rückblende, die entsprechend sofort, also das Erste, was du in diesem Film siehst, sind die letzten Minuten des Vorfilms, wo dann halt das entsprechend passiert und es ein Todesschrei gibt von Superman und dann Mutterboxen aktiviert werden, die auf der Erde verteilt sind.
Mhm.
Und dahingehend kommt dann der Bösewicht Steppenwolf auf den Plan und will diese Mutterboxen an sich reißen und da ist es so, dass Bruce Wayne dann diese Justice League formen will und somit ganz viele Superhelden rekrutieren möchte, um gegen diesen Steppenwolf in den Krieg zu ziehen.
Das ist der Born to be Wild gesungen hat, richtig? In den 60ern.
Ganz genau, der Steppenwolf ist
ja,
das.
Ja, ich erinnere mich.
Und das Ding ist, in diesem Film, Zack Snyder's Justice League ist Steppenwolf nur der Erfüllungsgehilfe. In der Kinofassung ist er der Hauptbösewicht, weil Steppenwolf hier für Darkseid arbeitet und Darkseid sich wieder in seiner Gunst nach oben holen will, indem er diese Mutterboxen findet. Und in der Kinofassung ist er aber der Hauptbösewicht, weil es diesen wirklichen Main-Antagonisten in Zack Snyder's Justice League in der Kinofassung gar nicht gibt. Also die haben da sehr viele Dinge abgeändert. Auch der Beginn ist schon anders. Da hast du in der Kinofassung so ein Cringe-Video, Handy-Video, wie Superman interviewt wird. Und es ist eine dieser berühmt-berüchtigten Szenen, wo ja Henry Cavill, weil er sich für Mission Impossible ja seinen Schnauzer nicht abrasieren durfte, dann halt mit seinem digital entfernten Schnäuzer zu sehen ist und das natürlich auch echt nicht gut aussah. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Mhm. Klar.
Und diese Szenen sind halt alle in dieser Zack Snyder-Fassung nicht enthalten. Also du siehst nicht einmal diesen Cringe-Moment, den du da hattest. Es ist ja so, dass Zack Snyder ja seinerzeit die Regie niedergelegt hat, weil ja seine Adoptivtochter sich das Leben genommen hat und er deswegen entsprechend den Regiestuhl erstmal verlassen hat. Wobei auch böse Zungen behaupten, dass er, dass Warner ihn gar nicht für den Film mehr haben wollte, weil der Ton ein bisschen dunkler war. Es ist auch tatsächlich so, dass der Ton von dieser Version, der Grundton düsterer ist, als es in der Kinoversion der Fall ist. Die Länge muss ich natürlich auch erwähnen. Der Film geht 4 Stunden, 2 Minuten. Das ist doppelt so lang wie die Kinofassung. Also die haben da richtig was rausgehauen. Und ich muss sagen, ich fand's klasse. Es war episch oder es ist episch. Es hat viele epische Szenen auch. Also es werden natürlich dann die Charaktere nochmal eingeführt. Auch da wieder Ezra Millers Charakter Flash wird anders und besser eingeführt, als es in der Kinofassung der Fall ist. Und der größte Unterschied ist, dass Ray Fishers Charakter Cyborg.
Ja, auf jeden Fall.
Der hat ja eine richtige Handlung.
Der hat halt die Backstory, die er braucht, plötzlich. Ja, das ist
absolut.
Das ist auch was ich in der Kinofassung von Justice League echt vermisst habe. Dieses war so, plötzlich war er da und war nur pissig unterwegs und man wusste überhaupt nicht, was ist denn sein scheiß Problem, ey. So,
also hast du die Zack Snyder-Fassung auch schon gesehen?
Ja, klar.
Ah, cool.
Ja, ich habe hier, wir haben mal off-mic drüber gesprochen, warum ich das nicht schon längst gebracht habe, weil ich habe das auch damals sehr zeitnah, als es rauskam, geguckt und da hat halt gefühlt jeder Podcast drüber gesprochen. Deswegen finde ich es cool, dass du das jetzt bringst, weil das ist jetzt auf jeden Fall ausreichend Zeit verstrichen, dass man das nochmal ausgraben kann. So. Nee, weil das gab ja dann schon irgendwie, ne, also als ich das geguckt habe, hat halt wirklich kam pro Woche, weiß nicht wie viele Episoden raus, wo alle über Justice League sprechen. Und deswegen wollte ich mich da nicht auch noch einreihen, weil ich auch nicht so tief reingegangen wäre, wie es halt viele von denen getan haben. Weißt du, deswegen, ich finde es auch cool, dass du das jetzt handlungsmäßig so relativ knapp abhandelst, weil man könnte ja natürlich übelst ins Detail gehen.
Absolut.
Aber ich finde auch, also die klaren Vorteile sind auf jeden Fall, dass hier ein paar Figuren halt wirklich die Geschichte kriegen, wie sie aufgezogen wurde. Die in der Kinofassung halt völlig untergegangen sind. Und
dafür nimmt er sich halt auch die Zeit so.
Eben. Und da muss man durch. Das hat für mich aber auch sehr gut funktioniert. Wie ging's dir mit dem 4:3-Format?
War am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig. Das war natürlich auch am Anfang auch schon überall thematisiert. Oh, 4:3 Fernsehformat. Dann hast du ja hier die Letterbox, Balken natürlich klar. Da an der Seite. Da gewöhnt man sich aber schnell dran, finde ich. Also es war für mich dann okay. Am Anfang, also ich sag mal, 10, 20 Minuten habe ich gebraucht, dann war ich da drin.
Und was sagen die, warum die sich für das Format entschieden haben? Weil da gab es ja wohl auch ein Statement von Zack Snyder zu, meine ich.
Ja, also er sagt ja, dass er dieses Format, Superhelden für ihn dieses epische Format haben, dass man die von oben mehr sieht. Von der Seite brauchst du es nur, wenn sie fliegen oder was weiß ich, was für Geschichten machen. Und er wollte deswegen das Format halt. Also ich habe auch ein paar Screenshots gesehen, Vergleichsbilder. Also ich finde jetzt nicht, dass es das Format gebraucht hätte. Aber das ist halt eine künstlerische Entscheidung des Regisseurs.
Das sehe ich nämlich auch so. Ich hätte es auch nicht gebraucht im Letterboxd-Format, aber es fühlte sich für mich über weite Strecken so ein bisschen auch nach so einem PR-Stunt an. Dieses, wir haben jetzt ein 4:3-Format. Ganz anders. Wow.
Weil die Figuren stehen. Das heißt also, bei Pornos braucht man 16:9 und bei Sportfilmen immer 4:3 oder was, weil die da in erster Linie stehen und laufen.
Ja, deswegen. Spaß. Quatsch, ne? Also absoluter Quatsch. Eben. Ja. Ist dir denn aufgefallen, dass die Musik ganz anders ist? Also Danny Elfman hat ja den Score dann für die Kinofassung gemacht, Junkie XL für die Fassung. Mir sind ein paar Unterschiede aufgefallen, aber nicht so eklatante Unterschiede. Wie ist es bei dir gewesen? Hast du da
Die Unterschiede bemerkt? Dadurch, dass dann schon auch wieder eine Menge Zeit war zwischen der Kinofassung, weil haben wir den nicht sogar zusammen im Kino gesehen?
Also ich habe Justice League im Kino gesehen. Ich weiß nicht, wer dabei war. Kann sein, dass du vielleicht am Start warst.
Doch, ich glaube, den haben wir zusammen gesehen.
Bei IMAX, glaube ich.
Ja. Und ich fand den damals nicht so scheiße wie alle anderen, aber eben lag halt auch an dem Kinoerlebnis, weil der hat ja trotzdem eine Menge Lärm gemacht und so sehr optisch schon auch ziemlich krass gemacht stellenweise. Aber die Handlung kam da definitiv zu kurz. Und deswegen, wenn du jetzt halt eine doppelte Lauflänge hast, hast du natürlich auch sehr viel mehr Musik. Deswegen, ich konnte mich da nicht wirklich an die Unterschiede erinnern.
Okay. Hier, spiel dir mal was vor, vielleicht erinnerst du dich dann wieder.
Wenn das vorgekommen wäre, wäre es natürlich sofort ein Hit gewesen.
Das wäre ein Hit, oder? Ja, das hätte sich auch gemerkt vor
allem. Instant Hit. Weißt du, wie das ins Ohr geht, Alter?
Eben.
Ich bin da ganz bei dir. Also ich habe dem Film auch, also das kann ich ja verraten, sind ja auch wirklich zwei unterschiedliche Filme. Ich habe der Kinofassung jetzt auch 6 von 10 gegeben. Ich fand den jetzt auch nicht so scheiße, wie alle behauptet haben. Und ich habe ihn halt zu Hause geguckt. Ja. Und ich fand ihn auch noch okay. Also wie du schon sagst, fehlt natürlich vieles und handlungsmäßig ist es ziemlich löchrig, aber ich bin, also es ist auch so, dass das ganz viel in, also auch im Internet und auch wenn man Interviews hört, dann wird immer gesagt, dass die meisten Szenen oder eigentlich alle Szenen, die Joss Whedon gedreht hat, dass die nicht in diesem Cut vorhanden sind. Das aber ich habe da nicht. Schon sehr, sehr viele Doppelungen gesehen. Also nee, da sind klar, sehr da viele Szenen einiges. Gleich.
Erst recht dieses Ankommen von Batman bei Aquaman, diese ganze Barnummer und so.
Ja, ja, ja.
Was ich auch echt ein Plus fand, war das Color Grading. Also ich finde, der sah halt geiler aus als der Kinofilm.
Ja. Gerade im Showdown ist es so, da war der Himmel auch rot gefärbt und alles und hier ist er ja auch realistischer in bläulichen Tönen gehalten. Also das davon profitiert der Film auf jeden Fall auch. Mhm. Und wir haben Willem Dafoe hier auch am Start, den wir in der Kinofassung nicht am Start haben. Und Billy Crudups Rolle ist viel größer. Da wieder kommt, müsste der Watchmen-Fan jetzt wieder mehr lächeln als Vater von The Flash.
Ja.
Der hat ein paar mehr Szenen.
Apropos, The Morning Show Season 2 geht im September los, ne?
Ja.
Oh, da bin ich auch ganz heiß
drauf. Yay. I know.
Das ist cool. Ja, Darkseid hatten wir schon erwähnt, ist komplett aus der Hallung raus. Steppenwolf hat auch ein komplettes Redesign bekommen hier. Sieht mehr alienesque aus, der sah ja ein bisschen menschlicher aus in der Form, in der Kinofassung und auch seine Rüstung war ja sehr, also sehr statisch und das ist jetzt so eine flüssige Rüstung, die auch die Stacheln irgendwie aufstellt, also auch da hat sich was getan und auch die Stimme ist anders, wurde nochmal komplett synchronisiert, zwar auch vom gleichen Darsteller. Ich habe jetzt wieder Probleme mit dem Namen Kieran Hines. Wird auch Kieran genannt? Hines, der den Steppenwolf gesprochen hat?
Julius Caesar, ja, wie wird der ausgesprochen?
Ciaran Hines, I don't know, ihr wisst ja, wen ich meine.
Ja.
Ihr wisst, wen ich meine. Es tut mir leid, dass ich seinen Namen nicht richtig aussprechen kann. Aber Props für ihn. Ja, dann haben wir natürlich Ben Affleck als Batman, Gal Gadot als Wonder Woman, Jason Momoa, Henry Cavill, J.K. Simmons ist wieder als Commissioner Gordon am Start und natürlich Jeremy Irons als Alfred und Amy Adams als Lois Lane.
Tja.
So.
Naja, war ein episches Ding.
Definitiv. Ach ja, am Ende haben sie natürlich wieder so eine Nightmare-Szene mit eingefügt, wo jetzt auch Jared Letos Joker nochmal zum Einsatz kam. Für alle die ihn in Suicide Squad zu albern fanden, haben hier nochmal einen bisschen ernsteren Joker von Jared Letos Seite aus zu sehen.
Boah, ich merke gerade, wie wenig da bei mir hängen geblieben ist. Das wertet die Nummer schon nochmal ein bisschen ab.
Ja, den magst du nicht, habe ich letztens nochmal gehört.
Ach so,
aber nein, Jared Leto er macht es besser, als er es beim anderen macht.
Ja, gut, nee, so von ihm
aber komplett schwer.
Abgesehen, ich meinte den Film insgesamt so, ich mochte den sehr, als ich ihn geguckt habe, aber es ist krass wenig hängen geblieben.
Ja, ich weiß noch, was du als Reaktion meinst, du noch zu mir so, dass da sind Welten dazwischen so, also der hat wirklich das ist wirklich eine Verbesserung so, das war dein Fazit, das weiß ich noch.
Ja.
Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich kenne ja tatsächlich auch nur die Kinoversion. Die hat von mir 6,5 bekommen. Also ich war auch nicht begeistert. Ich weiß, dass mir The Flash auf den Sack ging und auch das, was du gesagt hast, dass Cyborg, warum der die ganze Zeit schlecht gelaunt ist und hat mich auch die ganze Zeit genervt. So hat er null Charisma und ich wusste gar nichts über die Figur. Das war auch strange. Also ich fand den auch sehr durchwachsen und ich bin normal sehr euphorisch bei Filmen, die ich im Kino sehe, die so ein bisschen bombastischer sind. So, ich bin ja Fan von Man of Steel und ich bin ja Fan von Batman vs. Superman, die habe ich ja tatsächlich verteidigt beide. Aber hier bei Justice League war ich tatsächlich ernüchtert und habe gesagt, der ist nicht so doll.
Das Krasse ist wirklich, Cyborg kriegt in dieser Fassung die größte Aufmerksamkeit von allen Figuren.
Okay, krass. Ja. Mhm.
Und Joe Morton spielt seinen Vater, spielt quasi dieselbe Rolle, die er in Terminator 2 gespielt hat, irgendwie.
Ja, stimmt.
Ach, krass. Okay.
Aber macht er gut, ist ja auch ein guter. Und der hat natürlich dann auch viel mehr Screentime, als er sie natürlich dann in der Kinofassung hatte.
Ja.
Was für die Kinofassung spricht, die hat eine Batman-Action-Szene mit einem Kriminellen, die wir in diesem Snyder-Cut nicht haben. Und da spielt der aus Mindhunter bekannte Holt McCauley einen Kriminellen.
Ja, cool.
Und die Szene hast du dann natürlich nicht.
Tja.
Ja, und du hast Superman in seinem schwarzen Anzug. Da war ja Warner mal dagegen. Hat er ja in der Kinofassung da seinen normalen bekannten Anzug und hier trägt er seinen aus den Comics bekannten schwarzen Anzug.
Genau, das hat der Originalanzug aus den Comics.
Hat sich mehr an die Vorlage gehalten.
Ja.
Interesting.
Kommen wir zu den Punkten, würde ich sagen. Außer jemand möchte noch irgendwas hinzufügen. Von den Herren.
Nö. Hast du erwähnt, dass es hier auch so Schwarz-Weiß-Momente gibt?
Nee, habe ich nicht, aber gibt es tatsächlich. Und er hat, angeblich soll es jetzt auch bald noch eine Version geben, die komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist, die nochmal irgendwie eine andere Szene nochmal beanhalten soll.
Ja,
weil es ja diesen Monolog von Jared Leto gab. We live in a society, bla 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 bla. Die gab es im Trailer, die war dann in dem Film nicht drin und dieser Monolog soll dann mit auch in dieser Schwarz-Weiß-Version enthalten sein.
Okay.
Wer auch immer die brauchen mag.
Ja, wollte gerade sagen, das klingt schon sehr nach, jetzt holen wir alles raus, was da drin ist.
Auch den Monolog habe ich hier auf dem Sampleboard.
Denke, Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Also, wenn Jared Leto mal den Kinski spielt, das will ich sehen.
Da wärst du am Start.
Auf jeden.
Nee, jetzt also, ist er nicht
versteh
so,
nicht,
so.
Nein, verstehe mich nicht falsch. Jared Leto ist zweifelsohne ein sehr guter Schauspieler.
Okay, da schon.
Beim Joker hat er sich in meinen Augen für sehr vieles falsch entschieden. Aber
okay, ja. Dir ging es also um die Rolle, aber an sich bist jetzt kein Hater von Jared Leto.
Nee, überhaupt
der
nicht.
Der hat schon bewiesen, dass
ja,
er ein paar Filme...
Klar, nee, natürlich.
Dass er es kann.
Ja, ja.
Ja, okay. Gefällt er dir auch als Sänger?
Da habe ich so gar keinen Bezug zu.
Nee. 30 Seconds to Mars.
Ist voll
ein
nicht,
paar gute Songs.
Ist voll nicht meine Mucke, deswegen...
Ist nicht deins.
Nee, das ist so... Poppiger Rock ist nicht meins.
Mhm. Hakan schon.
Ja, ich fand die gut. Der hat 4-5 gute Lieder auch.
Immerhin. Ja, Hakan auf dem Weg zur Arbeit, schön ins Allradio.
Nee, da gibt's ja die Bewegtbild-Banausen oder Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood.
Naja, okay, mit dem können wir uns gerne messen.
Gute Konkurrenz, auf jeden, ja.
Nicht, dass ihr denkt, er guckt jetzt den Film auf dem Weg zur Arbeit, ja?
Warum nicht? Fahren Autos nicht von selbst?
Nee. Das ist Vorsicht. Vorsicht im Straßenverkehr. Das ist das Hörbuch, oder was du gerade reinziehst.
Ja, das ist, damit bin ich durch, deswegen bin ich wieder bei euch.
Sehr gut. Gibt es da irgendjemanden, den man kennt, der die spricht? Also sind das die deutschen Stimmen aus dem Film, oder?
Gerrit Schmidt-Voss, der deutsche, also die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio, spricht alles.
Er spricht alles. Okay, cool. Dann haben wir da noch Referenz.
Ja. So, IMDb ist bei einer 8,1 bei Justice League von Zack Snyder. Bei der Kinofassung waren wir noch bei 6,1. Also um 2,9.
Okay.
Metascore liegt bei 54%, was natürlich jetzt nicht so gut ist. Aber wir lagen bei der Kinofassung bei 45%.
Ist geil, dass du die zum Vergleich bringst.
Klar. Rotten Tomatoes, da waren die Kritiker mit, oder sind die Kritiker mit 6,7 von 10 dabei. Bei der Kinofassung waren es noch 5,3 von 10.
Ui.
Also alles aufgewertet bislang. Jetzt kommt natürlich das größte wieder. Publikum 4,7 von 5 Punkten. Und vorher waren wir bei 3,7 von 5 Punkten in der Kinofassung. Letterboxd ist mal dann 3,5. Und jetzt kommt's 2,1 für die Kinofassung Letterboxd.
Oha. Ui. Boah, das ist aber schon auch hart, ey.
Aber sind sich zumindest alle einig, dass es ein Upgrade war?
Ja.
Ja, es ist zweifelsohne.
Cool.
Und wo liegt Hakan?
Liegt.
Ja,
den Namen kenne ich doch.
Tatsächlich anfangen.
Oder soll ich noch Fragen beantworten?
Guess, haben wir noch Fragen an Hakan?
Nee, ich glaube, ich weiß, wo er... Darf ich Letterboxd raten oder muss ich unsere normalen Punkte raten?
Nee, natürlich musst du normale Punkte raten.
Normal.
Das ist eine Frage.
So, sonst hätte ich 3,5 getippt.
Alter.
Das wäre leicht.
Gut, also du hast keine Fragen mehr. Nicht, dass du jetzt irgendwie was fragst, nachdem ich hier schon einen Tipp abgegeben habe. Ah, ich sag 7,5. Guess grübelt. Ist das ein guter Tipp?
Das ist ein guter Tipp.
Natürlich.
Das ist ein guter Tipp.
Natürlich.
Ich springe auf den 7,5-Train auf und sage auch 7,5.
Aha.
Hakan ist tatsächlich bei 8 Punkten gelandet.
8 Punkte tatsächlich.
Ja.
Uiui.
Aber ihr wart natürlich nah dran.
Fürs Protokoll, der dritte Mann, 7,5.
Ja.
What the fuck?
Und ich habe zugehört, er hat nicht einmal gesagt, dass er den gut fand.
Was? Ich habe gesagt, kommt episch daher.
Ja, aber nicht gut. Gut hast du nicht gesagt. Und bist bei 8 Punkten, also hör mir auf.
Guess, ey, wie er wieder nach jedem Strohhalm greift, oh Gott, ey. Okay, einen halben Miese für Guess, einen halben Miese für mich. Oh fuck, das Thema ist jetzt schon wieder durch.
Zack Snyder's Justice League aus dem Jahre 2021.
Ja, Lee, bei wie vielen Punkten wärst du denn bei Justice League jetzt bei der Zack Snyder-Version?
Ich wäre da auch bei 8 Punkten gewesen, habe jetzt aber eben, nachdem er so erzählt hat, dachte ich so, fuck, ich weiß voll vieles nicht mehr und würde das tendenziell deswegen abwerten. Also.
Okay. Ja, aber du kannst dich ja noch erinnern, wie du warst ja schon recht.
Ja, nee, ich fand den eben, deswegen, erster Impuls war 8 Punkte. Dann trag mal 8 ein.
Trage ich 8 ein, ja. Nicht hier der Anti-Green Knight, dass er jetzt hier irgendwie das ein Punkt
ist runtergerutscht auf 4. Ja.
Ja.
Nee, 8 Punkte. Kannst du klingeln, ey.
Ja, Hakan, dann klingeln wir doch hier für Hakan. Hey.
Deluxe.
Das ist meine erste Klingel.
Oh. Ist das so?
Ja!
Die Einigungsklingel, die ihr bei euch im Podcast erwähnt habt, obwohl ihr keine Einigungsklingel habt.
Richtig.
Das ist so geil, dass die alle von Triangeln und Einigungsklingeln reden und keiner weiß, wovon die reden, Alter, die ganzen anderen Podcasts.
Sehr schön. Das Schlimme ist, Michi weiß auch nicht, wovon ich rede.
Ja, stimmt, ja.
Stimmt, ja. Lass ihn mal erzählen. Gut. Ja, ich habe im Hinblick auf unseren gemeinsamen Film heute so ein bisschen Themenwoche. Mhm. Themenabend. Thema ist Low Budget. Weil alle meine Filme heute haben wirklich ein kleines Budget.
Ein kleines Budget, so.
Ja, und deswegen bringe ich jetzt einen Film aus dem Jahr 1994, der meines Erachtens, oder ja, nach meinem Wissensstand, noch nie auf Deutsch synchronisiert wurde, was ja auch relativ selten ist. Trotzdem kennt ihn irgendwie hierzulande jeder. Clerks.
Ach, wie krass.
Auf Deutsch, Clerks, die Ladenhüter. Mhm. Hast du den schon mal, hast du da schon mal eine deutsche Fassung irgendwo von gesehen? Ich glaube, es gibt keine.
Nein, die ist original mit Untertiteln, gibt's die nur, ja.
Ja, ne?
Aber ich bin erstaunt, dass es die nicht gibt. Also ich, die Frage beim Quiz und so weiter, wäre ich
sagen gegangen.
Ich hätte nie gewusst, dass es da keine deutsche Version gibt. Also.
Deswegen meine ich, das ist schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal hier.
Ja.
Ja, und wirklich low budget. Also der wurde für ein Apfel und ein Ei gedreht. Kevin Smith hat große Teile seiner Comicsammlung verkauft. Und am Schluss stand hier im Budget von $27.000 auf der Uhr. Das ist sehr überschaubar.
Das ist wirklich gar nichts.
Das ist nichts. Also ohne Scheiße, ich habe schon Studentenfilme gedreht, die mehr gekostet haben. Es ist echt krass. Eine Stunde 32 ist der Film lang geworden und eben aus dem Jahr 1994. Mhm. Zur Handlung. Da befinden wir uns im April 1993. In New Jersey. Und Dante Hicks, der hat keinen besonders guten Tag, weil der arbeitet in so einem kleinen Convenience Store, wo die halt Kippen, ein paar Lebensmittel, Getränke und sowas verkaufen, so Späti-mäßig. Mhm. Und der Film fängt damit an, dass er schlafend im Bett liegt und in seinem Zimmer ist ein ziemliches Chaos und er kriegt einen Anruf und bekommt gesagt, dass er zur Arbeit muss, obwohl er eigentlich frei hatte. Das heißt, damit geht's schon mal schlecht los. Er muss den freien Tag also mit Arbeiten verbringen. So, dann fährt er dahin, schließt den Laden auf und relativ schnell kommt sein Kumpel Randall dazu. Gespielt von Jeff Anderson. Dante Hicks übrigens, gespielt von Brian O'Halloran, der auch nicht nur in der Clerks-Reihe immer wieder mal aufgetaucht ist, sondern auch in eigentlich fast allen Filmen von Kevin Smith früher oder später eine kleinere Rolle hatte. Mhm. Aber hier sind ansonsten, also alle, die hier mitspielen, ich glaube, es gibt ganze zwei Leute, die davor schon einen Schauspielcredit hatten, ansonsten alle das Debüt, ne, ist klar. Das, wie gesagt, das war hier quasi no budget. So, und sein Freund Randall, die Rolle sollte ursprünglich übrigens von Kevin Smith gespielt werden, hat er sich dann dagegen entschieden und stattdessen Silent Bob gespielt. Und Jeff Anderson macht es aber großartig als Randall, weil der ist nicht nur der Freund von Dante, sondern arbeitet in der Videothek, die direkt neben diesem Convenience Store ist. Und so hängen die ganze Zeit zusammen ab. Keiner hat wirklich Bock auf seinen Job. Und so lamentieren die übers Leben und über die Situationen, die da so über den Tag verteilt passieren. Mhm. Weil im Grunde wollen sie natürlich alles Mögliche machen, aber halt nicht auf der Arbeit sein. Und Dante ist auch tendenziell eher ein pessimistischer Typ, der sieht das Leben eher als so eine Aneinanderreihung von ziemlich unglücklichen Umständen. Und dann kommt auch noch dazu, dass er in der Zeitung liest, dass seine Ex, Caitlin, dass die heiraten wird. Und dann kommt seine aktuelle Freundin noch ins Spiel, die ihm dann offenbart, dass sie schon den ein oder anderen Schwanz im Mund hatte. Und dann geht's nämlich drum, da ist dann die Rede von 37.
Das ist noch im Rahmen.
Ey,
ich habe ja gesagt, 500 ist die Grenze. Haben wir ja klar gemacht hier. Hakan verschluckt sich gerade.
Verschluckt sich erstmal im Wasser.
Aber es passt, dass er sich gerade verschluckt, oder?
Ich hatte nur 3.
Na, immerhin. Hat es dir wenigstens Aufstiegsmöglichkeiten gebracht? Oder war es nur Spaß?
Es war nur privat.
Ach, das war
nur,
privat.
Nur zu Spaß.
Ja, okay, dann.
Ja, da komme ich gleich nochmal drauf in den Trivia Facts, weil das war nämlich diese Stelle, warte, ich kann das jetzt gleich mal raussuchen, genau hier. Mhm. Weil dieser Film wurde ja von Miramax vertrieben. Also die haben den abgedreht und sind dann tatsächlich bei Miramax gelandet.
Harvey Weinstein.
Harvey Weinsteins Firma zu dem Zeitpunkt. Und das Ding ist, die haben sich für die Distribution entschieden, als sie das Drehbuch gelesen haben. Und zwar einer der Angestellten, der halt dafür zuständig war, diese Low-Budget-Drehbücher zu lesen, der hat das gelesen und kam an die Stelle, wo eben Dante ziemlich aufgebracht ist über die sexuelle Vergangenheit seiner Freundin und dann halt vor einem Kunden, der gerade im Laden ist, rausschreit, My girlfriend sucked 37 dicks. Und die Antwort von dem Kunden im Laden ist, in a row.
Stimmt, das ist schön.
Ja, auf jeden Fall.
Und das aber so herrlich beiläufig, weil er schreit halt einfach so völlig im Affekt raus, My girlfriend sucked 37 dicks. Und der Typ nur so, in a row.
Ja, stimmt, stimmt.
Es ist herrlich, ey. Und das war der Moment, wo die wussten, alles klar, ey, den Film müssen wir vertreiben. Auf jeden Fall machen wir das. Ja, und so landete das dann bei Harvey Weinstein und Bob Weinstein. Und
haben das war der USP, ja?
Das war der Moment, wo sie sich dafür entschieden haben. Und Das ist auch wirklich ein geiler Moment im Film. Aber es ist halt tatsächlich relativ früh im Drehbuch, so deswegen schon ziemlich mutig. Ja, aber wie gesagt, der Film hatte ja quasi kein Budget, deswegen sind sie da auch kein wirklich großes Risiko eingegangen. Das Schöne ist, aus diesen $27.000 wurden über 3 Millionen weltweit.
Mhm.
Und das war natürlich der Start von Kevin Smith und seiner Karriere. Und dann eben auch von diesem kleineren Universum, was er da hat, mit dieser Clerks-Reihe und dann alles, was eben an den Figuren Jay und Silent Bob noch dranhängt.
Ja, der hat da schon ein kleines Universum aufgebaut, definitiv.
Ja. Deswegen, also wir haben hier Jason Mewes und Kevin Smith natürlich eben als Jay und Silent Bob. Die hängen halt vorm Laden rum, unterhalten sich mit allen möglichen Leuten. Diese Diskussion mit Olof ist halt auch so geil. Berserker. Olof, dance. Girls think sexy. Und der Olof nur so, nee. Der Typ ist ein Hit. Na, jedenfalls wollen dann halt, Dante und Randall wollen dann auch die ganze Zeit nachmittags zu so einem Hockeyspiel. Machen dann dafür auch den Laden kurz dicht und dann geht's noch um eine Beerdigung, wo sie auch noch hinwollen. Und das ist natürlich echt ein sehr kurzweiliges Ding. Und ist in Schwarz-Weiß gedreht, hatte auch primär damit zu tun, tatsächlich, das wusste ich nicht. Fand ich total interessant. Weil wenn du es weißt, ist so offensichtlich. Die haben ja an dem Laden, sind ja auch immer die Dinger unten, ne, der Rollladen. Und die erklären das darüber, dass da was kaputt ist und dass da irgendwas renoviert werden muss und so weiter. Und deswegen hängt da ja auch noch ein Schild dran, so wir haben auf jeden Fall geöffnet, ne, obwohl hier alles zu aussieht. Das hatte damit zu tun, dass das tatsächlich die Arbeitsstelle von Kevin Smith war.
So, ach krass, weil damit die Leute nicht reinkommen.
Das ist quasi sein Leben. Nee. Das hatte damit zu tun, dass er eben dort gearbeitet hat und er hat Erlaubnis bekommen, außerhalb der Öffnungszeiten zu drehen.
Ach so.
Also nachts. Da war aber halt der Rollladen unten. Ne? So, das musste aber auch so bleiben, damit eben nicht plötzlich Kunden vorbeikommen. Und so sind sie das umgangen. Und deswegen, weil die halt natürlich entsprechend schlechtes Equipment hatten, war halt in Farbe drehen nachts mit den Lichtverhältnissen nicht drin, weil die dann eben auch zum Teil so unterschiedlich krasse Lichtverhältnisse haben, dass die das halt beim Mischen, beim Schneiden und Mischen, das wäre eine Vollkatastrophe geworden. Ne? Viel zu großer Aufwand. Und im Schwarz-Weiß fällt das nicht so auf, dass du unterschiedliche Lichtverhältnisse hast. Also war das der Grund, warum der Film jetzt in Schwarz-Weiß zu sehen ist.
Na, Hakan? Welche Farbe hat das Pferd in Fury früher gehabt in der Schwarz-Weiß-Serie?
Ich hab's
eigentlich lila, aber es sah so schwarz aus.
Da hat er mal einen lustigen Karlauer gebracht, habe ich neulich gehört. Ja, ab und zu lässt der Hacker mal einen lustigen Karlauer los. Da hat Michi über Fury geredet in der Schwarz-Weiß und meinte so, ja, das war damals die Serie in Schwarz-Weiß und da hat Hacker gefragt, wer weißt du denn dann, dass das Pferd schwarz war?
Das stimmt. Aber ganz ehrlich, sei doch froh, dass ich dann immer die Ruhekapiere bringe, dann wirkst du noch besser, obwohl du sonst immer alleine dastehst und jetzt bin ich derjenige, der schlechter dasteht.
Als ob ich das nötiger habe, dass ich einen neben mir habe, der noch schlechtere Witze macht, damit ich besser dastehe.
Nee, hast du nicht?
Nee, ich bin so hier.
Look at my shit.
Look at my shit hier. Ich bin lustig. Nein, nein, ich bin nur manchmal lustig.
Ja, hin und wieder.
Klappt das. Hin und wieder habe ich meinen Glückstreffer.
So, ich hab's mir tatsächlich rausgeschrieben. Also der hat von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends in dem Laden gearbeitet. Mhm. Dann haben die dich gemacht, gedreht bis 4 Uhr morgens, dann nach Hause, eine Stunde pennen, wieder zur Arbeit und das 21 Nächte lang.
Okay, viel geschlafen hat er auf jeden Fall nicht, ja.
Ja, der Witz ist, hatte natürlich auch zur Folge, weil Kevin Smith davor halt noch Nichtraucher, hat dann als Silent Bob halt auch immer da nur so gepafft. Nach dem Dreh war er bei 2 Schachteln am Tag.
Alter, okay.
Also ist er da schon auch von 0 auf 100 zum Raucher geworden. Ja, und was ich auch nie gedacht hätte, weil es gibt auch so eine geile Doku und da sieht man noch so ein bisschen was. Mhm. Ey, Jason Mewes, der Jay spielt, der war übelst kamerascheu. Weil der ist ja eigentlich, seine Figur ist ja voll die Rampensau. Mhm. Ne, so wie er Ladies anspricht, so, what's up, Ladies? Dann reagieren die nicht. What's up, Sluts? Und dann immer am Rumdancen und so. Und gerade diese Tanzgeschichten, die mussten die Kamera positionieren und die ganze Crew wegschicken. Nur Kevin Smith stand da halt stumm daneben, ne, weil das ja seine Rolle ist. Mhm. Und dann fing der erst an zu tanzen, weil er so schüchtern war.
Okay, krass.
Und ich meine, das, ja, wenn man ihn so als Typ dann auch im späteren Verlauf sieht, ist echt schwer vorstellbar.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja, und diese Rauchnummer mit Kevin Smith, habe ich ja gerade schon erzählt, ist natürlich auch insofern witzig, weil es natürlich auch diese eine Figur gibt, die so krass gegens Rauchen ist. Mhm. Das war tatsächlich eben, weil Kevin Smith das ja geschrieben hat, das war die Botschaft, die er sich ursprünglich erhofft hatte, da so unterschwellig einzubringen, dass Rauchen halt Kacke ist. Mhm. Bisschen ironisch, dass er dann eben selber jetzt bei dann nach dem Dreh bei 2 Päckchen am Tag landete.
Ja, Bombenplan.
Ja. Ja, und das ist jetzt eben ein Film, der sollte ursprünglich ein NC-17-Rating bekommen. Obwohl hier ja kaum Gewalt in dem Film vorkommt, es hat halt primär mit der Sprache zu tun. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt einmal den Moment, wo in die Videothek eine Mutter mit ihrem kleinen Kind kommt und Randall ist so am Telefon und sagt noch zur Kundin so kurz Moment, ich muss mal eben noch ein paar Filme bestellen und liest dann die Liste mit den Pornofilmen vor, die er bestellt. Und das mussten sie allerdings auch getrennt voneinander abgesetzt drehen, weil Jeff Anderson hat sich geweigert, vor dem Kind diese Pornotitel zu lesen. Und dann haben sie halt eine Einstellung genommen, wo das Kind nicht zu sehen ist, ne, wo ein Shot nur auf ihn ist. Mhm. Und dann liest er da diese ganzen Titel vor. Jedenfalls hatte eben diese Szene zur Folge, dass die ein NC-17-Rating hätten bekommen sollen. Ne? Das heißt, keine Kinder unter 17, egal was. Und dann ist Miramax hingegangen und hat Alan Dershowitz beauftragt, ein Rechtsanwalt aus dem damals O.J. Simpson-Team.
Ah ja.
Haben den beauftragt und der hat das dann durchgeboxt, dass das auf ein R-Rating runtergestuft wurde, ohne dass da was geschnitten wurde, wohlgemerkt.
Krass. Okay, krass.
Hat sich der Vertrieb einfach mal einen dicken Anwalt rausgelassen und dann gab's ein anderes Rating.
Krass.
Ja. Und Inspiration für diesen Film war Richard Linklaters Slacker.
Den habe ich zu Hause.
Das hat Kevin Smith dazu veranlasst, diesen Film zu machen und überhaupt Regisseur zu werden.
Das ist auch ein Low-Budget-Ding.
Auch ein Low-Budget-Film. Mhm. Und witzigerweise ist dieser Film hier im National Film Registry als culturally, historically or aesthetically significant aufgenommen worden. 2019 wohlgemerkt erst. Aber das ist also ein kulturell relevanter Film hier.
Tja.
So viel dazu. Ja, Clerks. Ich muss sagen, der funktioniert für mich immer noch. Ich mochte den in den 90ern sehr, hab den auch echt oft gesehen. Das ist auch immer wieder einer dieser Filme gewesen, die, wenn der irgendwo bei jemandem zu Hause abhingst, dann lief der irgendwie immer im Hintergrund, so einer von denen. Und hat übelst viele zitierbare Stellen.
Voll.
Und ja, eben. Ich mag den immer noch sehr.
Aber die Lord of the Rings Stelle kam erst mit Sequel, oder?
Ja. Nee, das ist nicht in dem.
Nee,
aber hier hast du eine ziemlich geile Star Wars Diskussion, wo du halt auch, wo man natürlich sieht, was für ein krasser Nerd Kevin Smith ist, ne? Mhm. Aber es ist halt vor allem eine legitime Diskussion. Das ist ja das Krasse.
Ja, stimmt.
Die Frage, die sie sich da stellen, die ist halt wirklich legitim. Und da gibt's ganze Foren, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen, was er da aufgemacht hat. Ja, das hat auch nochmal Kreise gezogen. Also, deswegen, dieser Film funktioniert halt für viele Fans in verschiedenste Richtungen. Und ich finde, der hat zu Recht irgendwie einen Kultstatus, weil es ist ein geiler Film.
Man kann auch froh sein bei den Dialogen, dass er eigentlich nicht synchronisiert worden ist, sondern dass sie das alles so gelassen
haben. Ja, eben, das wäre schlimm.
Ja.
Also wirklich. Und ich war echt so ein bisschen erstaunt über die Wertung. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film auch bei der Kritik so gut abschneidet. Mhm. Weil der hat einfach bei mir so einen speziellen Platz im Herzen. Und sehen aber auch viele andere Leute so. Also er kriegt auf IMDb eine 7,7, was schon sehr ordentlich ist. Metascore ist bei 70. Auf Rotten Tomatoes gibt es eine 7,5. Mhm. Von der Kritik und vom Publikum eine 4,2. Auf Letterboxd ist er bei einer 3,7.
Das klingt doch versöhnlich.
Ja. Und vor allem, wenn du überlegst, das hat ja halt wirklich Studentenfilmcharakter in so vielerlei Hinsicht. Allein, du hast dann ja auch hier einen dieser Homies, Walter Flanagan, der ja dann auch diese Comic-Bookman-Serie gemacht hat, weil sie diesen Podcast haben mit den anderen Jungs, die dann auch immer wieder in seinen Filmen aufgetaucht sind.
Ja.
Irgendwie so halt seine alten Homies, weißt du, mit denen der halt aufgewachsen ist und Hockey gespielt hat. Der eine, also jetzt eben Walter Flanagan, der übernimmt hier 4 Rollen in dem Ding.
Ja, das ist krass. Das sind so richtig Buddies, die so zusammen.
Ja, eben.
Zusammen der gleichen.
Spielt er den noch und den noch und so. Und also halt so dieses krass improvisierte, aber auch einfach wirklich das geil geschriebene Drehbuch, weil das sind hier eigentlich die ganzen skurrilen Situationen. Du hast hier null Action oder Bewegung oder so, sondern es ist wirklich nur Dialoghumor.
Ja, das stimmt.
Und das funktioniert immer noch richtig gut. Und das für so einen kleinen Film, ey, wirklich, also, ich feiere sowas immer. Ja, deswegen, heutiges Thema, Low-Budget-Filme. Und Clerks von 1994 ist da echt ein gutes Beispiel.
So.
Jetzt darf Guess raten.
Darf ich vorgehen, ja?
Ja.
Naja, da das so ein Herzfilm ist. Hau ich mal auf eine 9.
Mhm. Hakan, geht in sich.
Ja, es war auch mein erster Guess, aber ich war jetzt zwischen 9 und 8,5. Mochtest du die Fortsetzung auch? Auch wenn es damit nichts zu tun hat? Ich will noch ein bisschen Zeit schinden.
Ich finde, die waren schwächer. Also es hat schon ein bisschen abgenommen, weil es einfach nicht mehr dieses Grundgeniale hat, aber das hat natürlich trotzdem noch funktioniert, klar.
Ihr wisst, dass ein dritter Teil kommt?
Ja.
Mhm. Auch wieder mit Rosario Dawson, ne?
Mhm. Ähnliche Übersetzung.
Mhm. Ich gebe 8,5.
Ich bin bei 8.
Oh Mann, Alter.
Minus 1 für Guess, minus 0,5 für Hakan.
Du hast nicht einmal gesagt, dass der gut ist.
So ein Quatsch, ey.
Oh my God, I fell for it and I loved it.
Zumal ich einfach auch noch gesagt habe, dass der immer noch funktioniert und immer noch gut ist, ist geil nach all der Zeit, aber ja.
Ah, schade. Da ich dich euphorischer eingetaktet. 8. Das läuft halt nicht.
Ne, warum? Jetzt ist es tatsächlich wieder ausgeglichen.
Ach so?
Geil, wir sind alle bei minus 1,5.
Ach so, okay.
Ja, gestern kommst du jetzt mit deinem zweiten.
Da komme ich jetzt mit meinem zweiten Film.
Ja.
Das könnte ein Film sein, den ihr beide kennt. Meine Hoffnungen liegen auf Hakans Schultern. Weil er hat ja viele Actionfilme aus den 80ern gesehen. Und da fällt der nächste mit rein. John Badham, Regisseur von Wargames und Nummer 5 lebt, hat 1983 einen Film inszeniert und damals, wo wir noch zur Schule gegangen sind, wissen wir, alles, was in den 80ern so ein bisschen shiny und verchromt ist, so geile Autos und Kampfflieger und Hubschrauber, ist schon mal geil. Und deswegen gibt's jetzt von mir das fliegende Auge. Blue Thunder aus dem Jahr 1983.
Lang ist's her.
Lang ist her, aber gesehen.
Ja, natürlich, aber ist mega lange her.
Natürlich, sagt er.
Lee, ich hoffe mal, dass du den auch gesehen
ich
hast,
oder? Ich muss erst mal hören, was da geht, bevor ich
denke, was hier los? Das fliegende Auge muss doch gesehen haben.
Der lief damals immer im Fernsehen, immer.
Irgendwas klingelt da im Hinterkopf, aber wirklich nur sehr leise.
Okay, würde mich wundern. Das ist schon ziemlich kultig veralteter Film aus den 80ern. Der Autor, interessanterweise Dan O'Bannon, der auch das Drehbuch von Aliens geschrieben hat. Genau, von dem ist auch das Drehbuch von dem Film hier. Aus der Darkstar-Schmiede, wir erinnern uns, der Carpenter-Erstling. Da hat er mit ihm auch zusammen das Drehbuch geschrieben und er hat hier das Skript verfasst, zusammen mit Don Jacoby. Der hat auch wiederum ein paar Carpenter-Filme zu Papier gebracht. Vampires ist von ihm und der ist jetzt nicht von Carpenter, aber Evolution hat auch das Drehbuch geschrieben. Da grinst der die Evolution-Marker natürlich.
Ja, yeah, den mochte ich tatsächlich.
Ja, magst du den.
Auch kein Film, von dem ich weiß, ob der heute noch funktionieren würde. Ne? Aber
tut er nicht. Tut er nicht.
Nee, nee, eben.
Aber ich sag mal so, zwischen 97 und 2003, da war so eine Comedy-Welle, oder? Wo so ja, ganz ja. viel hier, ey Mann, wo ist mein Auto? Und da sind ganz viele diese Comedies an Land geschwemmt worden. Die gibt's gar nicht mehr so.
Übrigens ein Film, den ich nie gut fand, ne?
Also, nee, den fand ich auch nicht gut. Nee.
Echt? Okay, das wundert mich.
Nee, den fand ich tatsächlich nicht gut. Aber es gab schon eine Menge Comedies damals.
Ja, ja.
Viele von denen fand ich gut und andere wiederum nicht. War so die American Pie-Zeit. Mhm. Okay. Zurück zu Das fliegende Auge, das ist hier eine andere Nummer. Hier geht's bierernst zur Sache, denn es geht um eine Spezialeinheit. Also streng genommen ist das eine Spezialeinheit des LAPD, aber das LAPD wird hier nicht genannt, sondern die Spezialeinheit heißt hier Astro. Und das sind Helikopterpiloten.
Und es spielt aber in L.A., oder wie?
Es spielt in L.A., aber die Polizei hatte nicht das Okay gegeben, jemals das LAPD zu erwähnen oder irgendwie die Hubschraubereinheit. Und deswegen musste man sich irgendwelche Namen ausdenken.
Mhm.
Die LAPD heißt doch nicht LAPD, sondern das ist Metropolitan Police, heißt die.
Ah ja, okay.
Also ganz wichtig. Deswegen, wenn ich hier von LAPD rede, dann wird die hier im Film nicht genannt.
Okay.
Aber die Spezialeinheit dieser Helikopterpiloten sorgen für Sicherheit, indem die mit ihren Hubschraubern über der Stadt kreisen und dann gucken, ob alles rechtens ist. Und wenn es ruhiger ist, dann fahren die auch mal so nackten Damen irgendwie beim Yoga zuzugucken und schauen da irgendwie ins Wohnzimmer rein, während einer sich da verbeugt, irgendwie nackig vorm Fernseher. Die Szene wurde übrigens auch fürs Fernsehen mit Klamotten gedreht und einmal ohne fürs Kino, für die Kinoversion. Die gleiche Schauspieler hat dann die gleichen Verrenkungen nochmal mit Klamotten gemacht. Finde ich auch sehr witzig.
Mhm.
Und blenden mit den Hightech-Kameras auch mal irgendwie ins Dekolleté von so einer Bordsteinschwalbe, wenn gerade nichts zu tun ist. Aber größtenteils geht es natürlich darum, dass die böse Buben jagen und da die kriminellen, illegalen Machenschaften der Straßen von L.A. auslöschen. Und dann kriegen wir eine neue Waffe an die Hand, nämlich den Blue Thunder. Und der Blue Thunder ist der modernste Hubschrauber seiner Art. Und aus politischen Gründen soll nämlich die Metropolitan Police seine Piloten halt in diesen Hubschrauber setzen und über der Stadt patrouillieren. Also eingewiesen wird das Ganze, also eingewiesen wird der Helikopter in so einer Show, um zu gucken, was der alles kann und wie der so, das fand ich übrigens super geil, weil die Leute gucken und sind so zusammengefercht und dann wird dem präsentiert, wie krass dieser Hubschrauber letztendlich so auch so auf böse Buben zwischen Zivilisten ausschalten kann.
Mhm.
Aber er schießt doch immer wieder irgendwelche Kinder um, die da so als Pappfiguren aufgestellt sind. Das heißt so, ja, ist halt der Kollateralschaden. Kann halt passieren, dass links und rechts was daneben geht, aber der hält sich doch an Grenzen, so, weißt du?
Okay.
Also du siehst immer wieder, diese roten Figuren sind halt die Typen, die so in einem Bus sitzen, weißt du, und dazwischen hast du halt so ja, Kinder. Ja. Und die Kinder gehen halt auch die ganze Zeit immer drauf, so während dieser Hubschrauber da schießt.
Okay.
Aber alle sitzen dann applaudieren und feiern den Hubschrauber so übelst krass.
Ach so, also das wird schon als ausgereift
ja,
gesehen,
ja, das ja? ist schon ausgereift. Das ist halt so, kann passieren so, ja, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, so.
Alter.
Und unsere Typen vom LAPD, von der Spezialeinheit, die werden eingewiesen von Colonel Cochrane. Und Colonel Cochrane wird gespielt von Malcolm McDowell.
Geil.
Von Clockwork Orange. Mhm. Und was ich noch nicht erwähnt habe, unser Hauptpilot wird gespielt von Roy Scheider.
Ah ja.
Und ihn an die Seite gesetzt, typisch 80er, ist natürlich ein junger Pilot, mit dem er noch nichts zu tun hatte und hat eigentlich keinen Bock auf einen Partner, der ihn irgendwie auf den Beifahrersitz gesetzt wird und der natürlich so ein bisschen schlagsiger und ein bisschen lustiger ist als er, aber die freuen sich auch sehr schnell an. Das ist Daniel Stern. In einer relativ frühen Rolle. Einer der beiden Verbrecher bei Home Alone, bei Kevin allein zu Hause.
Ach Gott, ja.
Da kennen die meisten. Und der Chef wiederum von Colonel Cochrane, das ist Warren Oates, der diesen Hubschrauber entwickelt hat.
Mhm.
Den kennen wir aus Wild Bunch und Badlands und so. Also ist auch sein letzter Film. Der ist danach verstorben und hat auch am Ende des Nachspanns noch irgendwie eine Tributtexttafel gekriegt, so von wegen so. Danke für die Filme.
Okay.
Und Colonel Cochrane und Officer Murphy, gespielt von Roy Scheider, haben aber eine Vergangenheit in Vietnam und sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Weil da ist irgendwas passiert, dass Roy Scheiders Rolle Colonel Cochrane vor Gericht ziehen wollte.
Mhm.
Ist aber irgendwie nicht dazu so gekommen. Das heißt, die beiden sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Und der soll ihm jetzt einweisen bei seinem neuen Hubschrauber.
Okay.
Das Erste, was er macht, ist erstmal, nachdem er ihm hinterherfliegen soll, ist erstmal eine Schraube zu lösen an dem Hubschrauber irgendwie von dem Getriebe. Als sie ihm hinterherfahren und müssen dann eine Bruchlandung hinlegen. Also der fängt schon gleich von Anfang an irgendwie die Fahrt und seinen ärgsten Feind da zu boykottieren und da irgendwie praktisch anzufeinden. Und ja, ich erzähle noch so weit, dass Officer Murphy und sein junger Partner kommen dann einer Verschwörung auf die Spur,
warum dieser Hubschrauber letztendlich eingesetzt wird und was es damit auf sich hat. Und es gibt einen Mord. Und dann geht es dann rauszufinden, wer in dieser großen Verschwörung drinsteckt. Und ob unsere Piloten dann da heil rauskommen aus der Nummer. Ja.
Klingt eigentlich ganz geil.
Ja, das ist so, das strotzt alles vor Testosteron. Das sind wirklich diese blitzenden Karosserien der 80er.
Mhm.
Grundsätzlich, okay, er ist wirklich fragwürdig, weil du hast diese Szene, wo der diese Yoga-Frau irgendwie, wo die so reinleuchten in das Wohnzimmer von ihr und sie beim Yoga betrachten und dieses Reinzoomen so in so ein Dekolleté. Alle Kriminellen im Film sind natürlich one Negro with a red jacket and a brown cowboy hat in the convenience store, so, weißt du, approximately 30 years old is shooting around und so. Und das sind grundsätzlich immer alles junge Schwarze, so, alles junge POC.
Mhm.
Und das ist heute natürlich auch nicht mehr so cool, aber...
Das klingt auch nicht so, als würden die Frauenrollen hier so wahnsinnig gut bei wegkommen.
Die Frauenrollen sind nicht so richtig. Obwohl, es gibt eine wichtige Frauenrolle, die auf jeden Fall unserem Kumpel hilft. Das ist nämlich seine Ex-Frau, mit der nicht so richtig zusammen ist. Aber da läuft noch was. Also sie hängt noch an ihm und er hängt noch an ihr. Und die rettet ihm an einer Stelle den Arsch.
Mhm.
Also da ist eine Frauenrolle, die ein bisschen mehr zu sagen hat. Aber jetzt so richtig, richtig geil ist die jetzt auch nicht. Oder richtig wichtig jetzt für den Film oder krass geschrieben.
Okay.
Aber gut aussehend?
Nee, nicht so.
Verdammt.
Ja.
Nicht mal das.
Du denkst wieder hier an...
Eide, tiefer, 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 immer tiefer rein, Eide.
Walla.
Wieder an Deep Throat.
Walla.
Ja, walla. Was ich interessant finde bei dem Film, ursprünglich war geplant, dass der Pilot komplett Psycho geht mit in diesem Helikopter und anfängt da rumzuballern, so in Taxi-Driver-Manier. Also ein Helikopterpilot, der eigentlich in L.A. für Sicherheit sorgt. Aber dann völlig ausrastet in der Luft.
Ja.
Das war der ursprüngliche Plan. Da haben die aber gesagt, okay, irgendwie das Skript komplett umgeschrieben, haben gesagt, keiner identifiziert sich irgendwie mit so einem verrückten Psychopathen irgendwie oder der Stadt und das wird nichts und lass uns den mal doch irgendwie als Protagonisten schreiben. Und dann haben sie das Drehbuch umgeschrieben. Und Roy Scheidows Motivation in diesem Film mitzumachen war in erster Linie, dass sie ihn nicht fragen, bei Jaws 3 mitzuspielen. Der nämlich zu der Zeit geplant war.
Ich muss ganz schnell was anderes machen, damit ich nicht in der Fortsetzung mitspielen muss.
Ja. Oh nein. Sorry, ich kann gerade nicht. Das war tatsächlich seine größte Motivation, in das fliegende Auge mitzuspielen.
Oh nein.
Aber ey, was soll ich sagen? Also für einen 80er-Fan ist halt so ein reiner Testosteron-Jungs-Film. Also der funktioniert noch.
Ja?
Ich hatte Spaß.
Ist der auch lustig?
Na, der, da gibst du halt so ein paar Sprüche.
Also was ist so kommandomäßig oder...
Nee, ganz so klischee-mäßig wird's nicht, aber du hast zum Beispiel richtig gute Stunts.
Okay.
Also du hast so eine Stelle, wo ich dachte, okay, das ist der Money Shot.
Mhm.
Und dann kam aber noch ein anderer Money Shot und dann kam noch ein dritter Money Shot, wo ich dachte, okay, weil wenn sich zwei Helikopter über der Stadt von L.A. zwischen Hochhäusern irgendwie so eine Schlacht liefern, dann muss das schon nach was aussehen.
Mhm.
Und das haben die tatsächlich mit ein paar Szenen hingekriegt, wo ich denke, Alter, okay, hier fliegt einiges in die Luft. Also.
Weißt du, was der gekostet hat?
Ja, das Budget war 22 Millionen.
Ah ja, gut, ist aber nicht wenig.
Wenig ist es nicht, aber man hat hier einiges definitiv gesehen. Also wenn die so ein Hochhaus da runterballern und so, dann, also direkt in so ein Hochhaus reinballern.
Ja, krass.
Irgendwann scheißen die auch komplett so auf Kollateralschaden, so wie bei der Vorführung halt so. Da ballern die halt in irgendwelche, keine Ahnung, also die ballern sich halt gegenseitig in so einer, so zwischen Hochhäusern halt so zu, weißt du. Und du siehst halt richtig so, dass irgendwelche Schüsse in irgendwelche Wohnungen irgendwie reinfliegen, so scheiß drauf. Also,
krass.
Okay. Schon hammerhart. Aber macht Bock. Hat 42 Millionen noch eingespielt von den 22 Millionen. War schon
ein
kleiner Erfolg. 42 Millionen eingespielt, oh, okay. 22 gekostet.
Ja, cool.
Blue Thunder, das fliegende Auge aus dem Jahr 1983.
Ja, ganz ehrlich, ich kenne den Film nicht.
Du kennst den nicht?
Nee, Alter.
Der ist schon ziemlich berüchtigt. Also,
echt? Ist das so ein Kultding, oder was?
Den habe ich in meiner Jugend andauernd auch in der Glotze gesehen.
Ja, man kennt den schon, auf jeden Fall.
Das
ist schon
einer der.
Okay. Das ist schon einer der Filme, wo man damals gesagt hat, hey, hast du gesehen, das fliegende Auge? Es ist halt so ein Videothekenfilm von damals, aus den 80s.
Ja.
Also mir hat der damals was gesagt, habe ihn auch damals gesehen und jetzt nach Ewigkeit mal gerewatcht und ich hatte Spaß. War gut besetzt hier, Roy Scheider, Warren Oates, Malcolm McDowell, gute Leute, Daniel Stern. Hat Spaß gemacht. Und einige ansehnliche Action-Szenen. Aber man muss schon über das ein oder andere Klischee und über den einen oder anderen Macho-Spruch hinwegsehen. Also
ja,
das wäre
so.
Auf jeden Fall wichtig, wenn man sich den Film antut. Ansonsten hat man hier keinen Spaß.
Okay.
Guter Film.
Ja?
Guter Film.
Guter Film, ja. Es ist kam rüber.
Könnte jetzt eine 4 sein. IMDb 6,4. Metascore 66. Passenderweise Rotten Tomatoes 6,6. Und, okay, auch nicht schlecht. 3,3, genau die Hälfte von Audience.
Letterboxd ist bei einer 3,1 für Blue Thunder.
Das sind sehr konsequente Zahlen.
Ja, konsequent kann man das Ganze nennen.
So, Hakan.
Ich muss vorlegen, ich sag, du bist bei 7,5 Punkten, Guess.
Ich sag, nee, ganz so euphorisch schätze ich nicht. Ja, ich glaube, du bist bei 7.
Okay, well then you were definitely not paying attention back there.
Ich bin bei einer 9. Da lachen sie mich aus. Das wäre jetzt das ziemlicher Plot-Twist, wenn ich jetzt wirklich bei der 9
wäre. Das wäre der härteste Plot-Twist überhaupt. Ja.
Hakan hat recht mit der 7,5.
Ah.
7,5 ist korrekt.
Scheiße. Okay, jetzt bin ich schon wieder hinten. Na gut, ist nur fair. So schlecht eingestiegen. Aber jetzt.
Jetzt.
Yes.
Die Intro.
Siehst du, ich sag dir, das ist ein eingängiges Ding.
Ja. Es ist soweit.
Es ist soweit. In China essen sie Hunde.
1500. Rezension, Bitches.
Ja.
Nicht schlecht. Von mir auch Applaus.
Ja, unbedingt. So.
Hakan, wie viel braucht ihr denn noch bis zur 1500? Entschuldigung.
Kann er nur trocken lachen. Okay.
Ich glaube, bis dahin kann sich mich im Bart wachsen lassen. Also.
Ihr seid jetzt von den Filmen so bei uns in der 4. Episode oder so, oder?
Nee, ich
kann. Kannst ja mathematisch rechnen. Wir sind jetzt circa bei 3 Filmen pro Folge, sind jetzt bei 54. Ja, das wird noch ewig dauern.
54 Filme, ja. Da müsst ihr so ein bisschen was rauflegen, wenn ihr uns einholen wollt.
Okay.
Was wolltest du fragen, Lee?
Nee, ich wollte, dass du hier mal die Handlung zusammenfasst. Das ist ja jetzt schließlich so ansatzweise deine Rezension, auch wenn wir es gemeinsam machen.
Ich soll die Handlung zusammenfassen?
Finde ich schon. Hakan, siehst du das anders?
Nein.
Nee, pass auf, ich weiß, was wir machen. Wir machen jetzt mal was ganz Neues.
Oh je.
Da das hier unsere gemeinsame 1500. Rezension ist.
Jetzt bringt jeder einen Satz, oder was?
Nee, aber so ähnlich. Wir bringen jetzt zusammen zu dritt die Handlung.
Okay.
Ich fange an, einer von euch macht weiter und der dritte macht das Ende.
Okay.
Okay, mir fehlen jetzt natürlich auch die Rollennamen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Sind die wichtig?
Dann fange ich an, weil ich bin sowieso am besten am Anfang. Ich sage nämlich immer gerne nicht so viel.
Ja, dann mach
das.
Ich
habe den Namen nämlich drauf.
Okay, dann mach
das. Kommt wieder ein Satz.
Ja, ich sag nur Angel Hart.
Ja, eben.
Ja, es geht um Arvid, den Bankangestellten Arvid, der ja mit seiner Frau oder Freundin besser gesagt irgendwie nicht so viel Glück hat. Man merkt, sie ist von ihm gelangweilt, er hat ein ödes Leben. Aber dann passiert schlagartig etwas, was Arvids Leben verändert. Es findet ein Banküberfall bei ihm vor Ort statt. Und durch Zufall hat er einen Squashschläger, dem er den Bankräuber in die Fresse bzw. auf den Kopf knallt. Und just wird Arvid als Held gefeiert, kommt nach Hause, Freundin ist nicht mehr da. Scheiße, was macht er jetzt?
Oh, sehr schön.
Sehr schön. Was macht er jetzt? Also Arvid ist natürlich ein Lappen. Und das erste Mal, dass er dieses Lappentum jetzt hinter sich gelassen hat, war, wo er mit dem Tennisschläger reagiert hat, mit dem Ergebnis letztendlich, dass die Freundin von dem Typen, den er eine rübergehauen hat, nämlich der Bankräuber, der dann verhaftet worden ist, bei ihm vor der Tür steht und ihm sagt, was er denn angerichtet hat, die beiden kriegen noch irgendwie ein Baby und sie erwartet ein Baby und jetzt sitzt er im Gefängnis und sie ist völlig mittellos und das ist doch alles scheiße und er hat ihr komplettes Leben ruiniert und unser Lappen kriegt natürlich ein mega schlechtes Gewissen und weiß nicht, was er machen soll. Und kommt dann auf eine ziemlich geniale Idee, denn Arvid hat einen kriminellen Bruder namens Harald. Und der hat ein Restaurant. Und den besucht er in diesem Restaurant. Und wie geht's dann weiter, Lee?
Dann unterbreitet er ihm den Vorschlag, dass sie zusammen einen Geldtransporter überfallen. Mhm. Und weil Arvid nur die Eckdaten kennt, er weiß also, wann sich dieser Transporter wo aufhalten wird und wie viele Leute da drin sind, will er Harald um Hilfe bitten, damit der mit ihm diesen Überfall durchzieht. Und dann müssen alle, die in dieser Küche arbeiten, herhalten. So, die stehen auch krass unter der Fuchtel von Harald, weil Harald gibt den Ton an. Großartig gespielt übrigens von Kim Bodnia.
Mega.
Ja, also machen alle, was Harald sagt. Er erklärt ihnen den Plan. Und dann begehen sie diesen Unfall. Und natürlich verläuft dann nicht alles so wie geplant. Und ich glaube, viel weiter erzählen wir nicht, oder?
Man könnte noch erwähnen, warum die diesen Überfall letztendlich durchziehen und was die planen, mit dem Geld zu machen.
Ach so, naja, das schlechte Gewissen, was ihr angerissen habt, was Arvid jetzt plagt, aufgrund der Frau, die ihn aufgesucht hat. Er möchte der Frau natürlich Geld geben, weil er sagt, ich habe einen Fehler gemacht, indem ich da den Typen, der die Bank überfällt, K.O. geschlagen habe.
Ja, sie soll das Geld kriegen, zu 100%.
Naja, 100% ist anfangs nicht geplant.
Ja, gut, der Bruder.
Aber das läuft dann so, aber, ja.
Aber der Überfall ist schon primär, um ihr das Geld zu geben und ihr das Leben zu erleichtern.
Ja. Und ich würde sagen, bis hierhin erzählen wir. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass die ganze Handlung ist eingebettet in so eine kleinere Rahmenhandlung von einem Typ, der in eine Bar kommt und diese Geschichte erzählt.
Stimmt.
Und diese Erzählung kreuzt dann ab einem gewissen Zeitpunkt die Geschichte, die erzählt wird. Und das ist ganz schön. Also so das reale Szenario kreuzt mit der Geschichte.
Mhm.
Ja, dann können wir noch was zur Besetzung sagen. Weil Arvid, also Harald haben wir schon gesagt, Arvid wird von Dejan Kukić gespielt.
Ein Serbe übrigens.
Ja,
der Serbe spielt einen Dänen und Brite spielt den Serben, ne?
Stimmt, ja. Der Brite spielt den Serben.
Vuk.
Ach so. Der hat auch nicht so viel zu sagen, da hört man den Akzent nicht.
Ja. Vuk ist so eine geile Rolle, Alter.
Ja, Vuk ist mega. Ja. Ein paar Bekannte auf jeden Fall, die wir schon kennen, aus ein paar anderen Filmen, die wir
hier gesehen haben. Ja, eben. Nikolai Likas, den hatte ich ja neulich schon bei Riders of Justice.
Mhm.
Der spielt hier Martin. Und die Freundin von Arvid, anfangs, Hanne, gespielt von Trine Dirholm, auch hier wieder mal nackt.
Stimmt.
Irgendwie ist sie in jedem Film nackt, den wir sie sehen, ne?
Ja, diese freizügigen Däninnen.
Und den Barkeeper, den dürfte man auch kennen. Jesper Christensen ist, glaube ich, im Bond-Universum als Mr. White recht bekannt und mit 137 Credits auf jeden Fall auch schon das eine oder andere Ding gemacht.
Mhm.
Ja, und Regisseur des Ganzen, Lasse Spang Olsen, der primär was im Stunt-Bereich gemacht hat und ansonsten noch den zweiten Teil von In China essen sie Hunde gemacht hat. Aber geschrieben hat das Ding eben Anders Thomas Jensen.
Yep, diesmal nur als Drehbuchautor.
Ja, ja, der hat ja sehr viel mehr geschrieben als Regie-Credits.
Mhm.
Aber ja, von ihm hatten wir auch schon einen oder anderen Film, Blinkende Lichter, ne?
Mhm, genau.
Ja, hier nur fürs Drehbuch verantwortlich.
War das eine Erstsichtung von dir, Lee?
Was? Nein.
Ich frage ja nur, keine Ahnung.
Nee. Ich habe also so witzig, weil dieser Film, ihr habt auch hier wieder, der hat einen speziellen Platz in meinem Herz, weil ewig lang in einer WG, in der ich gelebt habe, hing am Kühlschrank das Kinderfoto von Harald und Arvid.
Ach, wie geil ist das denn?
Deswegen, also ich habe hier den Jungen mit seinem Matschauge und den anderen, der so einen Arm um ihn schlägt, das habe ich immer vor Augen gehabt, so jeden Tag. Und deswegen ist es immer wieder cool, wenn du in diesen Film siehst, weil es ja nur so ein kurzer Shot ist auf dieses Bild. Aber ja, es holt einfach irgendwie geile Erinnerungen hoch und deswegen, ich mag ihn.
Ja, Hakan, sag du mal ein paar Worte.
Für mich war es eine Erstsichtung. Ach, ein Film, den man in einer Fernsehzeitung früher immer gesehen hat, also in China essen sie Hunde, Mann beißt Hund, hat mich seit den 90ern immer irgendwie verfolgt, diese Titel, aber ich habe die nie gesehen. Und beide jetzt habe ich auch Mann beißt Hund nachgeholt übrigens.
Ach, jetzt hast du den auch nachgeholt, okay.
Ich hab beide jetzt nachgeholt und ja, war ein bisschen verwundert, weil Kim Bodnia kenne ich natürlich gut, also der war ja Bleeder Pusher, die bei der Brücke hat er jetzt ja auch eine große Rolle auch gehabt und
Killing Eve.
Nachtwache. Und hier wie heißt er da? Der Nikolai Likas? Martin? Nee.
Mhm.
Genau, der ist ja auch bei den Dezernat Q-Filmen, ist er ja hier der Kommissar, der Karl Merck. Hier nur viel milchgesichtiger. Deswegen fand ich das ganz witzig, weil ich kenne die beiden deutlich älter und habe die jetzt beiden in so jungen Jahren gesehen, weil ich habe Nightwatch als Jugendlicher damals gesehen. Deswegen hatte ich mich sowieso nicht mehr erinnert, dass er überhaupt Nightwatch dabei war. Das war dann halt auch so ein Ding. Ja, also ist natürlich ein sehr skurriler Film, hat einen sehr eigenen Humor. Vieles hat mir gefallen, einiges dann nicht. Ich fand das Ende auch klasse, was ja auch, sagen wir mal, unkonventionell ist und womit man jetzt nicht so wirklich rechnet, vorsichtig gesagt.
Unkonventionell passt.
Also ich hätte Geld drauf gewettet, dass der Film nicht so enden würde. Deswegen war das auch eine gute Überraschung.
Mhm.
Ja, ich bin, also das sind halt die Art von Filmen, die sind die, wo ich nicht komplett mit connecte. Also der hat mich schon erreicht und ich habe auch an einigen Stellen gelacht und ich bin auch ein Freund von schwarzem Humor, aber er ist so in meiner Gunst zwischen diesen Filmen, über die wir jetzt alle gesprochen haben heute schon. So, da ist er irgendwo mit dazwischen. So ungefähr.
Okay, also nicht so wahnsinnig begeistert.
Nicht so wahnsinnig begeistert, hatte meinen Spaß, bin froh, dass ich ihn sehen durfte, bin auch froh, dass ich ihn jetzt hier für euch mit euch sehen durfte und auch neugierig genug, mir trotzdem das Sequel-Prequel anzugucken. Ist ja ein Prequel, glaube ich, ne?
Nee.
Ist doch ein Sequel?
Ich denke, es ist ein Sequel, oder? Da müssen sie doch
aus dem Knast.
Ich habe den nicht gesehen, ich weiß nicht. Also der ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ich meine, das ist so, dass da der, dass da die Figur von Harald noch einen Halbbruder hat, der im Knast in Schweden ist und sie den da rausholen müssen. Mhm. Irgendwie sowas.
Okay.
Ja. Aber jetzt, wo du sagst, ich weiß es nicht. Den muss ich mir auch nochmal angucken. Ist auch ewig her.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Den kenne ich gar nicht.
Aber du hast den auch schon mehrfach gesehen.
Nee, einmal. Aber ja, auch zu einer Zeit, wo nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben ist.
Das ist heute anders. Heute merkt er sich jeden Fall.
Jedes Detail.
Ja, same old, same old.
Ja, genau. Ja, ach, wie will ich da was vormachen?
Eben.
Nee, deswegen, den werde ich mir bei Gelegenheit auch nochmal angucken. Weil das war jetzt mit In China essen sie Hunde. Den habe ich zwar schon mehrfach gesehen, aber das letzte Mal ist definitiv auch schon eine ganze Weile her.
Also ich würde streng davon abraten, was du gerade gesagt hast, wenn dieser Film in der Fernsehzeitung auftaucht, den da zu gucken. Weil ich bin sehr fest der Meinung, dass der da nicht ungekürzt laufen dürfte.
Ja, und vor allem wahrscheinlich
so harmonisiert. Ja, stimmt.
Weil das ist ja hier auch wieder so ein sensationelles Ding. Ich meine, die Serben sind natürlich auch ein Highlight.
Na klar.
Was auch sonst.
Die Serben sind natürlich wieder die Kriminellen. Wie kann es anders sein?
Und mal ganz ehrlich,
ein realistisches
Bild. Ist die schönste Zusammenfassung von der Figur des Erzählers, wenn es um die Serben geht, ist ja wohl The Guys with the Funny Pants.
Genau das hat er gesagt, ja. Aber ich fand es ganz interessant, weil ich war ja dann der Einzige, der hier in dieser Dreierkonstellation zumindest auch alles verstehen konnte in der OV. Mhm. Weil die Serben wurden ja nicht untertitelt, sondern die haben ja geredet, was sie geredet haben. Das wurde ja nicht übersetzt. Und ich habe es aber mitbekommen, weil die ja eine Heimatsprache gesprochen haben. Oder habt ihr eine andere Version geguckt, wo die Serben untertitelt waren? Weil
nein. Doch. Nur ich dachte, jetzt kommt die Pointe, was sie denn Tolles gesagt haben oder nicht so Tolles gesagt haben.
Ja, die haben natürlich vor sich hingeflucht und haben gesagt, so, ja, der Wichser schießt auf uns und so weiter, geht mal Deckung und so. Aber ich habe es natürlich alles verstanden, so, wo ich dachte, okay, das ist die Stelle, wo jeder normale Zuschauer natürlich nicht weiß, was sie sich so gegenseitig zuschreien.
Klar.
Und ich weiß es halt so, weil das Dänische wurde untertitelt, das Englische habe ich verstanden und wurde, glaube ich, auch untertitelt, aber das Serbische wurde nicht untertitelt. Und deswegen habe ich hier 100% mitbekommen von der Sprache, das fand ich auch ganz cool.
Ja, und ja, klar, also ich bin da auch bei Hakan, dass natürlich gibt es hier ein paar Momente, die drüber sind. Ne?
Ja, klar.
Also was Wuck alles zustößt, so dass man sieht es dann ja auch kommen irgendwo, aber es ist halt trotzdem lustig, ey. Es ist so geil, dieser planlose arme Hund, ey.
Aber er nimmt es auch echt gelassen, so, weißt du?
Auf jeden Fall. Er ist sehr anpassungsfähig, der Herr.
Ja, muss man ihm lassen, so.
Unglaublich.
Der lebt dann damit halt.
Kann nichts mehr hören, ist taub, aber frisst jetzt erstmal.
Frisst erstmal einen Apfel, ja. Ja, genau. Trommelfell geplatzt, was soll's. Shit happens.
Ist so geil.
Also da fallen aber ein paar Sprüche, da muss ich wirklich laut lachen, die sind legendär. Also ich würde es natürlich nicht verraten, aber wenn die sagen so, wir sind nur die Köche oder die Stelle, wollt ihr vielleicht nochmal losfahren? Ja. Die fand ich großartig.
Ja.
Oder mein Highlight natürlich im Flur unter der Küche.
Ach so,
ja, das ist wirklich krass, ey.
Ja, sehr schön.
Also schon mega. Und wenn das so ein Film ist, wo auf dem Videothekencover, was ich normalerweise immer hasse, dieser Vergleich steht, der dänische Pulp Fiction.
Ist das so?
Ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Und ich finde irgendwie, das passt hier. Ich finde tatsächlich, das passt zu dem Film. Sind irgendwie diese verschrobenen Charaktere, du hast so ein paar Handlungsstränge, die sich dann überschneiden, du hast dieses Blutige, du hast so Typen, die so reingerissen werden in Situationen, wo die normalerweise nicht rein wollten.
Mhm.
Das hat schon so Parallelen, das hat aber mit diesem dänischen Touch halt oben drauf.
Ja, ich tue mich immer schwer mit so einem Vergleich.
Ja, ich auch normalerweise, aber ich finde, hier passt das. Wenn hier drauf steht, dänische, was wäre für dich irgendwie ein europäisches Pulp Fiction?
Trotzdem,
dass
man da die Ansprüche zu hoch schraubt.
Ja, die europäische Version halt, die kleinere Version. Die
ja, ich finde, nee, also für mich steht er schon alleine, also ich würde den nicht unbedingt im Pulp Fiction Kontext erwähnen.
Okay, ich finde, es passt. Hakan, wie siehst du das?
Fair enough. Ja, ich nick doch die ganze Zeit. Ach ja,
du nickst ja bei beiden, deswegen.
Ja, das muss ich ja dann noch kommentieren. Ja, ich stehe da zwischen euch beiden. Natürlich würde ich auch die beiden Filme nicht in einem Atemzug nennen, da hat Lee schon recht. Wenn natürlich aber das irgendwo in der Tagline steht, kann man das aber auch so stehen lassen.
Kann man durchgehen lassen.
Passt. Ja. Ja. Ihr beide recht.
Okay, ja.
Diplomat. Damit ist Guess nicht zufrieden.
Damit hat Hakan die schweizerische Staatsbürgerschaft beantragt.
Nee, ich bin vage vom Sternzeichen und deswegen
so, der Diplomat. So, alles klar.
Klug und dumm.
Das passt auch auf mich.
Ja, siehst du. In China essen die Hunde. Habt ihr noch was? Fun Facts, hält sich in Grenzen?
Ja, da war wirklich nichts Tolles.
Ja, ist ein geiler Film. Ich glaube, Hakan ist ein bisschen ernüchterter als wir beide, aber ich fand ihn damals geil und finde ihn immer noch geil. Das ist echt ein spaßiger Film. Ja. Ein blutiger Spaß. Aus dem Jahr 1999, geht 91 Minuten. Viele Zahlen gibt's nicht, aber ein paar haben wir gefunden. Ist ab 18 natürlich freigegeben, haben wir auch schon gesagt. Wollen wir die Zahlen nennen oder habt ihr noch was?
Nee, lass Zahlen nennen.
Gut.
Okay. IMDb 7,4. Rotten Tomatoes 4,1. Also nur die Audience-Bewertung. Und Letterboxd gibt's noch eine Bewertung von einer 3,6.
Same here.
Ja.
Jetzt gegenseitiges Raten für unsere 1500. Rezension, die übrigens natürlich von Erik kommt. Wie könnte es anders sein? Das ist seine Hausaufgabe und sein Auftragsfilm.
Natürlich.
Für den Monat September und unsere letzte Hausaufgabe haben wir soweit für den Monat September, für den Monat August. Und unsere letzte Hausaufgabe haben wir somit auch erfüllt.
Okay, wer fängt an?
Und die nächsten Folgen dann nächsten Monat. Ja, wer fängt an?
Großes Schweigen.
Komm, ich fange an.
Gangster.
Lee. 8,5. Nee, 8. Ich sag 8.
Mhm.
Und Hakan 6,5.
Witzig.
Ich oder du, Lee?
Ach, dann mache ich weiter. Ich sehe Hakan auch bei 6,5.
Mhm.
Das klang sehr danach. Und Guess, ich glaube, du bist auch bei 8.
Ich bin bei Guess bei einer 8,5 und bei Lee bei einer 9.
Okay.
Interesting.
Ja, zumal ich es jetzt fast gespoilt habe gerade.
Ach, auch bei einer.
Hast du?
Ja, Hakan hat es gerade noch mitbekommen, ja, leider zu spät. Ja, weil ich bin bei 8.
Du bist bei 8.
Deswegen okay. Habe ich gesagt, Guess, du bist auch bei einer 8.
Ach so, siehst du? Ja, hätte ich raushauen können. Guck mal hier, der Columbo.
Ja, ja.
Ja, bei mir hat wieder Hakan recht. 8,5.
Ah, verdammte Axt.
Läuft okay. Bei ihm.
Bei mir habt ihr beide Unrecht. Ich bin bei einer 7.
Doch noch eine 7.
Ja, hey, natürlich.
Natürlich. Ja, natürlich, sagt er.
Du hast nicht einmal gesagt, dass du ihn gut fandest.
Der ist bei dir nicht, hat nicht connected und.
Ach, ja.
Ja, um ihn höher anzusiedeln. Aber er ist unter dem dritten Mann, aber ist ein guter Film.
Der dritte Mann war besser, ja? Das beruhigt uns. Okay, na 7 geht ja noch. Das ist doch fein.
Natürlich, ist ein guter Film.
Da bin ich am euphorischsten von euch.
Ja, dann, Guess, du hast einen halben Miese aus der ganzen Runde genommen. Hakan einen und ich auch einen. Ah, damit setzt sich Guess weiter nach vorne ab.
Oh je, ich dachte schon, ich bin raus für die Episode, so wie ich... Nee, kam mir sofort, als wenn ich die ganze Zeit verkackt habe.
Ja, gut, wir haben alle verkackt. Du hast jetzt nur aktuell am wenigsten. Also wir haben, du hast -2.
Mhm.
Hakan ist bei -2,5. Und ich bin bei -3.
Okay, interessant. Aber zwei Filme haben wir noch. Und ich muss beide raten. Insofern muss ich mir nochmal Mühe geben.
Ja. Hakan, du darfst.
Ja.
Diesmal ist es aber eine Serie und kein Film.
Okay.
Ich muss hier jetzt ganz doll aufpassen, was ich sage, weil wir schon mal auf Mike drüber sprachen. Du sagtest, du hast sie noch nicht gesehen, du willst sie sehen. Ich möchte über Dark reden.
Ah.
Dem Netflix Original. Dark, die erste deutsche Netflix-Produktion.
Der, bis vor kurzem noch die erfolgreichste deutsche Netflix-Produktion.
Mhm. Wurde getoppt von?
Blood Red Sky.
Von Blood Red Sky tatsächlich.
Mhm.
Okay, krass. Ja, bin gespannt. Ich lausche aufmerksam, aber hoffe natürlich, dass du mich nicht voll spoilerst.
Nein, ich bin wirklich sehr vorsichtig.
Das wird aber auch schwierig bei der Serie, ja. Also.
Das Problem ist, du kannst da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das viel zu komplex alles ist.
Keine Chance,
also,
Alter.
Hast du es auch schon gesehen?
Ich habe es komplett gesehen, schon längst. Cool. Ja.
Cool.
Klar.
Ja, von 2017 bis 2020, 3 Staffeln in 26 Episoden. Die erste Staffel hatte 10 Folgen. Danach dann nochmal 8. Crime, Drama, Mystery. Ja, Creator ist Boran Bo-Odar und Jantje Friese, die ein Ehepaar sind. Herr Boran Bo-Odar hat auch die Regie geführt komplett und Jantje Friese hat auch die Drehbücher immer geliefert. Wir sehen ihn, oder den meisten, oder sagen wir mal, es gibt über 30 wiederkehrende Rollen, also es sind wirklich sehr viele Schauspieler, also es ist also Game of Thrones-like, aber ich habe mir hier so die wichtigsten notiert, Louis Hoffmann spielt Jonas, Lisa Vicari Martha, dann komme ich jetzt noch mit ein paar namhafteren Namen, Caroline Eichhorn, Oliver Masucci, Dieter Hollinder Baumer, das ist der Vater, Bäumer, das ist der Vater von Pastewka, also der den Vater von Pastewka spielt in der Serie. Mhm. Silvester Groth, Angela Winkler, Winfried Glatzeder und dann noch Honorable Mentions Michael Mendel und Svenja Jung. Svenja Jung, die muss ich immer wieder erwähnen.
Echt? Bist du Fan, oder was?
Ja, ich finde die spielt super und ich finde, die sieht top aus. Also ich habe das erste Mal
diesen
Ostfriesen-Killer gesehen.
Mhm.
Da habe ich auch gedacht, alter Schwede, wie gut sie da spielt. Und du hast sie jetzt ein paar Mal schon erlebt, mit ihr gedreht, ja, ne?
Naja, also gedreht tatsächlich erst einmal jetzt, aber das jetzt eben an mehreren Tagen auch. Aber ich kenne die halt aus dem Casting-Kontext und auch so ein bisschen, ja, die ist super.
Hat aber die richtige Reihenfolge eingehalten, oder? Indem er gesagt hat, dass sie eine gute Schauspielerin ist und dass er die gerne sieht. Mhm. Und dann erst gesagt hat, dass er sie auch gerne so sieht.
Natürlich.
Ja.
Alles richtig gemacht.
Bei mir meinte Lee nämlich, dass es zu 95% ist, dass ich anfange mit dem Aussehen und danach erst sage, wie talentiert.
Geiler, jetzt gleich wieder irgendwelche Zahlen raushaut, die völlig aus der Luft gegriffen sind.
70%.
Geil. Also ich glaube, wen man auf jeden Fall, hast du Andreas Pietschmann erwähnt?
Nee, den habe ich nicht erwähnt, der den Fremden spielt.
Der
klar.
Ist super wichtig, vor allem auch insofern interessant, weil der jetzt halt auch in der nächsten Serie von Baran Bo-Odar und Jantje Friese eine der Hauptrollen spielt.
Das wusste ich gut zu
sagen. Ja, weil die haben die jetzt gerade, oder drehen die gerade in Babelsbergs, oder ich glaube, die sind da in Endzügen, ich weiß gar nicht.
1899 oder irgendwie sowas.
Richtig,
ne?
1899. Und die haben das jetzt Corona-bedingt, haben die ja in Babelsberg so ein Volume hingestellt, wie du vielleicht von The Mandalorian kennst.
Okay, krass.
So ein Teil, nur noch mal geiler und größer, haben die in Babelsberg hingestellt. Netflix hat das Ding für diese Serie gebaut.
Krass.
Dort drehen die jetzt das Ding. Und das soll danach dann eben an andere Produktionen weitervermietet werden, was natürlich super clever ist. Mhm. Und Kumpel von mir, Mattes, der hat neulich in dem Ding gedreht, weil der Stunts gemacht hat für diese Serie mit eben Andreas Pietschmann da. Da haben die auf dem Deck wohl so eine Stuntszene gemacht. Und es muss super geil sein, in diesem Ding zu drehen.
Krass.
Deswegen, ey, das schockt, dass wir jetzt so ein Teil in Babelsberg stehen haben. Das wird spannend, ja. Sorry dafür, kurzer Ausflug, aber deswegen finde ich eben, dass Andreas Pietschmann ist in dem Kontext auf jeden Fall wichtig, weil der jetzt, nachdem Dark eben so einen internationalen Erfolg auch gefeiert hat, haben da natürlich ein paar Leute sofort auch entsprechende Angebote bekommen. Allen voran natürlich Louis Hoffmann. Der hat dann, glaube ich, auch gleich mit Ralph Fiennes irgendwas gedreht.
Mhm.
Ein paar Projekte gehabt. Und klar, Oliver Masucci sowieso und aber eben auch Andreas Pietschmann.
Krass. Ja, das ist die erste, sagen wir mal, doch kann man sagen, Streaming-Serie, wo ich das Intro niemals geskippt habe, weil ich das immer so fantastisch fand. Ich fand hier den Song von Apparat, Goodbye, super. Und die Bilder, die man dazu sieht, das ist immer so kaleidoskopartig, jeweils in welcher Staffel wir uns befinden, gibt es verschiedene kaleidoskopartige Bilder zu sehen. Und ich habe nicht einmal dieses Ding geskippt. Ich liebe ja auch den Vorspann von Brooklyn Nine-Nine und skippe den meistens auch nicht und freue mich dann immer. Aber auch da habe ich schon 4-5 Mal geskippt und da habe ich nicht einmal geskippt. Also wirklich fantastisch. Ja, wir befinden uns in einer fiktiven Kleinstadt, Winden. Und dort steht steht und fällt das ganze Leben mit dem Atomkraftwerk, weil dort, das ist quasi der einzige große Arbeitgeber dort in dem Ort. Und dort sind alle so im Endeffekt da auch mit verbunden. Und wir begleiten im Großen und Ganzen 4 Familien innerhalb dieser Geschichten. Und wir starten da, und es startet damit, dass mehrere Kinder verschwunden sind. Und sagen wir mal, unser Hauptcharakter Jonas Kahnwald mehrere Monate in psychiatrischer Behandlung war und dann wieder in seinen Heimatort zurückkommt. Der hat nämlich aufgrund dessen, dass sein Vater sich umgebracht hat, hatte er einen Nervenzusammenbruch und musste da deswegen in psychische Behandlung. Wir begleiten dann abends ihn mit mehreren anderen Jugendlichen, darunter die drei Geschwister Martha, Magnus und Mikkel, wie sie abends in den Höhlen dort in Winden, in den Höhlen sich dort begeben. Die suchen ein Drogenversteck, wo sie dann halt noch was paffen wollen und hören dann dort seltsame Geräusche, werden dadurch aufgeschreckt und verpissen sich, rennen weg. Und der Jüngste der Kombo, der Mikkel, der geht dabei verschollen, der ist weg, der ist verloren gegangen. Die wissen nicht, wo die ihn finden können. Und ja, wird eine groß angelegte Suche, findet eine groß angelegte Suche statt. Und am nächsten Morgen wird ein totes Kind gefunden. Ist aber nicht Mikkel, ist jemand mit 80s-Klamotten, Walkman ist da. Und dann kommt raus, dass das der Bruder von dem Polizisten ist, der dort im Ort ist, der in den 80ern verschwunden ist. Wir schreiben übrigens hier das Jahr 2019. Also wir befinden uns im Jahr 2019. Und es ist eine Leiche, die aussieht, als wäre vor kurzem erst ermordet worden, ist aber eine Leiche, die oder ein Kind, was in den 80er Jahren verschwunden ist und seitdem ja auch spurlos verschwunden war. Und jetzt wiederholt sich diese Kette, dass Kinder entsprechend verschwinden.
Guess, konntest du soweit folgen?
Bisher,
ja. Okay.
Ja, es wird aber auch schon jetzt schon langsam kompliziert. Danke.
Weil ich finde es nämlich auch gerade total spannend, weil das ist schon eine super komplexe Geschichte und jetzt ist eigentlich schon der Punkt, wo man echt aufpassen muss, weil
ja.
Du hast jetzt also in 2019 aktuell ein verschwundenes Kind und eine Kinderleiche aus den 80ern, die aufgetaucht ist.
Die aber frisch aussieht.
Die frisch aussieht.
Mhm. Ja, okay, soweit habe ich verstanden. Okay. Ich hatte schon den Knopf hier drauf, aber...
I can't understand a word you said the whole time.
Aber bis jetzt wollte ich den noch nicht drücken.
Okay. Ich werde auch nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, es ist sehr komplex, es gibt sehr viele Figuren. Ich fange, um dich noch mal ein bisschen anzuteasen und vielleicht noch ein paar von den Hörern. Es ist so, dass Mikkel durch eine Passage ins Jahr 1986 gereist ist. Mhm. Und Mikkel sieht dort seine Eltern als Teenies. Er sieht sehr viele Personen, die er kennt, die er als Erwachsene kennt, die dann halt nur ein paar Jährchen älter sind als er. Und es ist aber auch keine Zurück in die Zukunft Romantik, sondern es ist alles. Es ist alles sehr, sehr ernst, sehr, sehr düster. Also der Titel Dark passt. Mhm. Und auch durch die ganze Serie zieht sich eine sehr, sehr krasse Ernsthaftigkeit. Es wird kaum aufgelockert. Mhm. Es ist wirklich eine sehr ernste Serie. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt ein bisschen negativ auslegen will. Es gibt sehr viel bedeutungsschwangere Musik. Also es gibt in den meisten Momenten bedeutungsschwangere Musik. Ich weiß nicht, welches Instrument das ist, aber Dexter, sagt dir da dieses Niu, Niu.
Ja, ja, klar.
Sind das Geigen? Nein, das sind keine Geigen.
Doch, das sind Geigen.
Das sind Geigen?
Ja, also zumindest ein Streichinstrument. Aber hier sind's eben sehr flächige Sounds. Also du hast hier, das stimmt schon, ich bin da voll bei dir, Hakan, das ging mir nämlich auch so. Ich fand das Sounddesign am Anfang zu aufdringlich. Mhm. Weil du hast unter jeder Szene, egal ob gerade was passiert oder nicht, hast du so ein Brumm. Mhm. Was dir die ganze Zeit suggerieren soll, irgendwas kommt, ne? Es ist immer so
Düsternis
die ganze Zeit.
Ja, okay, hast du bei True Detective auch, das ist auch so ein
sieht man sich da sowas. Das hat mich am Anfang ein bisschen genervt, wie auch noch so ein paar andere Sachen. Aber das Ding ist, es geht für mich voll auf.
Ja.
Also man hätte vielleicht am Sound was anderes, weniger aufdringlich oder offensiv machen können, aber drauf geschissen wirklich, weil die Serie, auch wenn du da vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass du gerade bei den ersten Folgen hättest du wahrscheinlich am Schauspiel auch so ein bisschen was auszusetzen. Was aber, glaube ich, auch so eine Inszenierungsentscheidung war, weil die Dialoge hier haben wenig Beiläufiges. Es klingt alles ziemlich gestaged. Und das zieht er aber durch. Und das ist von Vorteil, weil du musst hier echt aufpassen, Alter.
Das habe ich gehört,
ja. Weißt du, weil deswegen im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich ganz geil, dass die Dialoge nicht so beiläufig kommen, weil du wärst so lost, weil du hast so schon die Chance, echt lost zu sein, ganz schnell. Deswegen,
auf jeden Fall.
Man muss hier sehr aktiv zugucken.
Und da hast du auch trotzdem manchmal ein paar Dialoge, die so häufig bedeutungsschwanger daherkommen und auch gerade wenn man wieder an die Jugendlichen denkt, dann doch sehr gestellt sind, so
ja.
Nicht so extrem wie bei Dawson's Creek damals, aber das ist so auch so ein Ding, die haben ja auch damals gesprochen, wie kein Teenie gesprochen hat. Das hast du hier manchmal auch, aber hier natürlich eher auf eine philosophische Art und Weise.
Ja, zumal ich fand eben im Nachhinein hat es für mich Sinn ergeben, weil du hier halt mit, und da spoilere ich auch noch nichts, du hast hier halt mit Figuren aus ganz unterschiedlichen Zeitepochen zu tun.
Ja, ja.
Weißt du, und da musst du ja auch eine einheitliche Sprache finden. So, deswegen, das ist tricky. Und ich finde, sie haben es gut gelöst.
Mhm. Auf jeden Fall. Also, was man noch, was, ja, was ich noch erwähnen würde, ist tatsächlich von der Handlung her, dass der Andreas Pietschmann, den Lee gerade nannte, das ist der Fremde, der kommt dann in die Stadt, also ein Fremder kommt in die Stadt und dieser sorgt dafür, dass Jonas Zugang zu dieser Passage erhält und dass Jonas auch in die Vergangenheit reist. Mhm. Und Jonas sieht dann natürlich Mikkel und sagt, mal super, den nehme ich wieder mit, den hole ich wieder zurück, super, weil er sich auch ein bisschen die Schuld gibt, dass das alles passiert ist. Und der Fremde geht dann zu ihm hin und sagt, ey, nee, lass das mal so sein hier, das kannst du nicht machen, du kannst ihn nicht mit zurückholen. Na, wieso kann ich ihn nicht zurückholen? Du gefährdest deine eigene Existenz, du darfst hier nicht in die Zeitlinie eingreifen, denn Mikkel ist dein Vater, Johannes Kahnwald, das ist dein Vater. Oh. Er ist Johannes Kahnwald. Und wenn du dafür sorgst, dass er gar nicht erwachsen wird, sich in deine Mutter verliebt, dann wärst du nicht geboren. Bam. Mm. Und das ist der Grund, weswegen er ihn dann nicht mitnimmt zurück und dann entsprechend die ganzen Dinge ihren Verlauf nehmen. Es sind sehr viele Zeitebenen, die hier auch nochmal reinkommen. Also wir sind in der ersten Staffel, sind wir halt im Jahr 86, 1953. Wir sind jetzt in 2019 und dann geht's auch noch einmal in eine weitere Zukunft. Aber innerhalb der Serie gehen wir noch in andere Zeitlinien. Und
also das habe ich natürlich mitbekommen.
Du hast also immer diese 33 Jahre Sprünge, ne?
Ach so, 33 Jahre Sprünge sind das immer, okay. Also das habe ich schon mitbekommen, dass verschiedene Zeitebenen sind und Zeitsprünge und das so in verschiedenen Jahren spielt und dass man da so ein bisschen das Ganze verfolgen muss, aufmerksam, um da mitzukommen.
Genau. Aber du hast ganz, ganz viele Momente einer griechischen Tragödie, also ganz viele Komponenten einer griechischen Tragödie hast du auch drin. Mhm. Du hast hier ganz, ganz viele Verstrickungen drin. Wer mit wem, wer kennt wen und wie stehen die überhaupt zueinander? Dann hast du natürlich dieselben Charaktere, die dann auch in den verschiedenen Zeitebenen entsprechend ein anderes Alter aufweisen und vorweisen. Und das war das, was mich so gereizt hat, dieses wie stand der nochmal zu dem? Und ach, das ist jetzt er? Ah ja, genau. Und das hat mich sehr gereizt. Und das ist wirklich eine Serie, wo ich nicht einmal mein Handy in der Hand hatte. Leider häufig der Fall ist, dass ich da auch mal abdrifte.
Social Media Hackern halt.
Traffic.
Traffic.
Nein, und ich muss sagen, ich war nach den ersten drei Folgen schon so gehypt und war so krass geflasht und verliebt in diese Serie, dass ich abgebrochen habe und zu meiner Frau gesagt habe, Rieke, du musst das mit mir mitgucken, und habe nochmal von vorne geguckt. Mhm. Und
sie fand das genauso gut?
Sie fand es auch sehr gut. Mhm. Ich muss auch sagen, das Ding ist anders ausgezogen als Lost. Lost hat ja auch behauptet, ich habe einen roten Faden und alles ist toll, und am Ende wusste man, okay, die haben uns angelogen, die hatten nicht von Anfang an roten Faden, da sind viele Sachen hinten rangekommen und das ging alles nicht so wirklich auf. Mhm. Hier geht alles auf. Am Ende hast du alle losen Fäden, die dann wirklich zusammengeführt werden und auch ein für mich sehr tolles, spektakuläres Finale haben, wo ich auch Gänsehaut hatte. Also als ich mich jetzt hier nochmal mit der Nummer hier beschäftigt hatte, musste ich noch an meinen Punkten was drehen, weil ich gedacht habe, A, habe ich wieder total Bock, die nochmal zu gucken. Und B, war meine vorige Bewertung, ist es dem nicht gerecht geworden, weil ich dann da nochmal Punktabzug gegeben habe für Dinge, denen ich jetzt keinen Punktabzug mehr gebe.
Die übliche 3,5 passt diesmal nicht, ja?
Es ist eine Serie, Guess. Wir können die, und es ist keine Miniseries, deswegen ist sie nicht bei Letterboxd.
Ach so. Loki deswegen ist auch bei Letterboxd, obwohl es eine zweite Staffel kommt.
Ja, frag mich nicht, wie Letterboxd jetzt, also die haben ja auch die ganzen Marvel-Serien mit drin, frag mich nicht, wieso die das jetzt so auftun, wie sie es jetzt aufziehen. Wir haben auch einige religiöse Untertöne hier, also für Gegner von Religion ist da vielleicht manchmal auch eine Schippe zu viel Religion mit dabei. Mhm. Da will ich aber jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, weil es dann auch wieder um einen anderen Charakter geht. Also Lee hat es schon eingangs gesagt, es ist sehr komplex, sehr viel, und du kannst gar nicht so viel erzählen von der Handlung her. Wir könnten theoretisch jetzt komplett über die erste Staffel sprechen und trotzdem ist es von der Komplexität noch nicht mal die Hälfte von dem, was jetzt alles noch passiert und kommt. Von mir eine klare Empfehlung, das Ganze.
Zumal die packen auch mit jeder Staffel nochmal einen drauf. Ja. Ne? Also es gibt schon Leute, die haben nach der ersten Staffel gesagt so, boah, Alter, das ist so komplex und das geht in so eine Science-Fiction-Richtung, dass ich tendenziell schon raus bin. Ja. Also die müssen alle mit Staffel 2 oder 3 ausgestiegen sein, weil
ja.
Was gerade was eben die Science-Fiction-Elemente angeht, packt die da echt nochmal ordentlich einen drauf.
Mhm. Hast du jetzt mich auch, in IMDb ist das zum Beispiel gar nicht unter Science-Fiction, sondern nur Crime-Drama-Mystery geführt und gar nicht Science-Fiction, was mich auch sehr gewundert hat. Ja, sehr gewundert hat.
Komisch.
Meine Lee, du hast ja beides gesehen. Wie ist es mit 11-22-63? Wo er auch drauf geachtet werden musste bei diesem Zeitsprung, dass er bestimmte Sachen nicht verändert und so.
Ja.
Ist das vergleichbar?
Nee, das ist, also...
Also wahrscheinlich jetzt nicht in Sachen Komplexität, aber
nee, generell. Eben, mal null. Also wenn du bei 11-22-63 eine gerade Linie hast, hast du bei Dark ein komplettes Labyrinth, Alter.
Okay.
Das ist wirklich nicht ansatzweise vergleichbar, was die Komplexität angeht.
Es gibt da richtige, im Internet kannst du gucken, richtige Stammbäume.
Ja, ja. Du brauchst Themen, also so Fahrpläne, weißt du. Weil guck mal, du musst dir so vorstellen, du hast halt bei, er hat von 4 Familien gesprochen. Mhm. Du hast bei diesen 4 Familien von jedem Familienmitglied mindestens 3 Versionen. Weißt du, weil du in allen Zeitebenen diese Figur hast. Auf allen Zeiten
verschiedene Figuren.
Das ist, finde ich, auch schon halt da dickste Props an Simone Bär fürs Casting. Weil, Alter, das ist zum Teil so geil besetzt, weil du halt das, was die Figuren ausmacht, erkennst du sofort in der jüngeren oder älteren Version wieder.
Mhm.
Ja.
Das brauchst du halt auch, weil sonst, also ich hatte auch oft den Moment so, warte mal, er war jetzt die junge Version von wem nochmal und so.
Ja.
Also du brauchst stellenweise echt so wie so einen Plan vor dir, damit du kurz dann drauf zurückgreifen kannst, er war jetzt der und so. Aber es erzählt sich super. Ich muss sagen, mit dem Ende hatte ich so stellenweise meine Schwierigkeiten. Ich fand das, glaube ich, nicht ganz so fulminant wie Hakan.
Okay.
Ja, weil sie es für mich ein Ticken, also weil die, nachdem die so ein komplexes Ding aufgemacht haben, war für mich die Auflösung zu einfach.
Echt? Zu einfach?
Zu einfach. Ja, guess, aber es ist Geschmackssache.
Ja. Ja, vielleicht solltet ihr euch nochmal auf Mike unterhalten, bevor.
Ja, nein, es ist ja wirklich Geschmackssache, aber für mich ist das auch wirklich eine fette, fette Serie. Also ich war schwer beeindruckt und ich oft, also zweifelsohne die beste deutsche Serie, die ich kenne.
Hast du, ich meine, du bist ja riesen...
Dito.
Du bist ja riesen Science-Fiction-Fan, ich meine, es geht ja in dem Bereich.
Ja.
Hast du von The Foundation gehört?
Von was?
The Foundation. Die Sci-Fi-Serie, die auf Apple TV Plus kommt.
Nee.
Das ist nämlich ein sehr verehrtes Sci-Fi-Buch gewesen, also fast schon ein richtiger Wälzer, wo auch so riesige Familien und Connection-Stammbäume aufgebaut werden, wo alle immer gesagt haben, das ist unverfilmbar.
Okay.
Und das wird jetzt für Apple TV Plus, die haben die Rechte gekauft und sind gerade dabei, das zu verfilmen. Jared Harris spielt mit, von dem weiß ich von den namhaften Leuten.
Mhm, cool.
Und das wird auch ein mega komplexes Ding, wo es heißt wohl, dass du da, wenn du da irgendwie nicht hinguckst oder nicht aufmerksam bist, wirst du da nicht durchblicken, was da passiert.
Ja.
Und das geht immer als, das Buch galt als unverfilmbar und da haben sie jetzt gesagt, die haben jetzt von vornherein gesagt, dass die 50 Folgen auf jeden Fall drehen davon.
Wow.
Also 5 Staffeln sind schon mal 100%ig garantiert.
Okay, dann bei uns ziehen sie es riesig auf, oder?
Und es wird riesig aufgezählt und aufgezogen und 50 Folgen sind da drin und da geht's auch um psychologische Ebenen und alles Mögliche und so. Also das wird richtig deeper Scheiß.
Ja, cool.
Da bin ich sehr gespannt drauf, die will ich auch sehen.
Ja, geil. Ja, das ist halt das Ding. Also bei Dark, da hätte natürlich jeder Sender, bei jeder Redaktion eines Senders hätte gesagt, ey, nie im Leben machen wir das so. Deswegen ist das natürlich schön, dass Netflix überhaupt eine Plattform für sowas bietet, wo man eben mit eigentlich einem krassen Nischenstoff ankommt und dann aber plötzlich super viele Leute erreicht, die es total feiern.
Mhm.
Und schwupps ist es das erfolgreichste deutsche Format.
Ja, ich habe auch Freunde in Amerika, also Amerikaner halt, die in Amerika leben und so und die haben Dark gepostet und gesagt, Alter, was ist das für eine geile Serie,
müsst ihr gucken und so. Und auch auf Variety war damals ein Artikel zur ersten Staffel und die haben darauf hingewiesen, das Ding im Original zu gucken.
Mhm.
Ne, weil es gibt natürlich eine englisch gedubbte Fassung, aber die haben auch empfohlen, das Ding auf Deutsch zu gucken.
Krass.
Einfach aufgrund der Stimmung. Weil es gibt hier halt auch schauspielerisch wirklich ein paar großartige Performances. Alter, ich bin eh Fan, aber Jördis Triebel, was die hier spielt, die spielt die Mutter von Jonas, oder? Mhm.
Ja, das ist die Blonde, ne? Ja. Jonas Triebel?
Ja. Die Frau von Oliver Masucci spielt.
Das ist die Frau von Oliver Masucci, genau.
Ach nee, das sind nicht die Eltern von Jonas, Quatsch. Sein Vater bringt sich ja um, richtig.
Ja, die ist top, die ist
aber,
super.
Aber Alter, wie gesagt, ich bin eh Fan, aber was die da spielt, ist next level geil.
Okay.
Und ja, Oliver Masucci macht das auch super. Also sowieso, hier gibt's wirklich ein paar richtig gute Performances.
Ja.
Und ist toll besetzt und wirklich spannend aufgezogen, halt eben wirklich so, dass das könntest du halt bei, kannst du nur bei so Streamern machen, weil das, wie gesagt, das hätte kein Fernsehsender, hätte sich getraut, so einen komplexen Stoff zu machen. Und die Serie, also die hatten ja schon auch nach der ersten Staffel, hatten, glaube ich, Baran Booda und seine Frau hatten ja gleich dann einen Exklusivdeal mit Netflix für mal mindestens 3 weitere Projekte oder so. Also sie haben dann gleich exklusiv bei Netflix unterschrieben und machen jetzt eben diese nächste Serie und ich bin echt sehr gespannt, was da noch kommt, weil die schreiben das immer zusammen, er führt dann Regie und ne, machen Showrunner, also das ist halt das Geile, du hast hier so ein ganz kleines Kreativteam, natürlich hängen da noch viel mehr Leute mit dran, aber du hast hier halt so eben dieses Showrunner-Prinzip, weißt du, dass einer eine Vision hat und die auch umsetzt. Und das hat bei Dark wirklich sensationell funktioniert.
Ja, du merkst es halt auch, ne? Es ist, ich meine, wir haben ja Serien wie Dexter gehabt, da hat sich Showtime eingemischt und gesagt, nee, die ist so erfolgreich, die kann jetzt noch nicht beendet werden und dann wurde die noch künstlich weiter verlängert. Ja. Und so erfolgreich wie Dark war, wenn das jetzt auch beim normalen Network gewesen wäre, denen auch gesagt, macht mal weiter. Und du merkst wirklich, dass es von Anfang bis Ende kontinuierlich glatt zu Ende erzählt. Das ist schon top.
Und eben, wir sehen das immer wieder, weil ich glaube, das ist schon auch der Anlass, warum bei Letterboxd dann plötzlich etwas, was als Miniseries konzipiert war, plötzlich in eine zweite Staffel geht. Ist jetzt übrigens gerade mit Your Honor auch der Fall gewesen, ne?
Ach, da gibt es eine zweite Staffel demnächst.
Haben die jetzt vorgestern oder so angekündigt, wird eine zweite Staffel geben. Okay. War ganz klar als Miniseries konzipiert. 10 Folgen, fertig. Und jetzt sehen sie da noch Potenzial drin.
Big Little Lies doch eigentlich auch, oder?
Stimmt. Hatte ich ja, ursprünglich auch gedacht, ja eben.
Ja, deswegen, also.
Ja, stimmt.
Und eben die ganzen, kommen, oder? Die ganzen Disney-Serien ja auch, ne? Also hier, deswegen sind die ja bei Letterboxd, weil so Loki war halt ursprünglich auch nur auf einer Staffel.
Ja, klar, daran siehst du ja, dass das als Miniseries angelegt ist. Naja, Geldmacherei halt.
Ja, ja. Aber Guess, du hast immer noch Bock, Dark zu sehen?
Ich habe sowieso Riesenbock, aber ich bin natürlich ein bisschen so, dass ich denke, weißt du, ich habe jetzt WandaVision angefangen, so, weil eine von diesen Mittwoch ist ja immer der Tag, wo ich so neue Serien anfange. Also neue Serien, die ich noch nicht hatte. Du weißt doch, du kennst doch mein System. Mittwoch ist halt der neue Tag.
Oh, wie lustig, ey, wie du dein Leben nach Listen führst. Ja, ist so, Mann, ich bin lustig, Alter. Ich bin da so Fähnchen im Wind, heute dies, morgen das. Und du gehst so, heute ist Mittwoch, heute muss eine neue Serie geguckt werden.
Das ist überhaupt nicht lustig.
Großartig.
Das ist listig.
Wo bist du denn bei WandaVision? Und, oder du willst jetzt erstmal noch keine neue, oder nicht?
Nein, ich habe WandaVision angefangen. Und ich war ein paar Mal bei Mittwoch den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, fange ich jetzt Dark an. Aber alles, was ihr sagt, so das ist mega komplex, du musst voll aufpassen und du musst mega konzentriert und mega. Und letztes Mal, als ich WandaVision angefangen habe, da war 3 Uhr nachts, da habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt nicht Dark an, weil alle sagen, man muss komplex, das ist komplex, man muss dabei sein und man muss das Ganze aufmerksam beobachten. Deswegen, ich war bisher noch nie in der Laune, jetzt zu sagen, okay, jetzt fange ich an damit.
Ja, zumal, ich glaube, für Dark müsstest du auch mal eine Ausnahme machen.
Da soll ich bingen, oder?
Ein paar Folgen zumindest am Stück bingen, weil die Serie profitiert enorm davon, weil wenn du da zwischenzeitlich entgeht dir vieles und so. Ich glaube, inhaltlich kannst du so viel besser dranbleiben, wenn du da ein paar Folgen am Stück immer guckst.
Da war es nicht so, dass du dann was anderes geguckt hast zum Runterkommen, nachdem du Dark geguckt hast?
Nee, weil das geht dir ja nicht so an die Substanz, nur weil es jetzt die ganze Zeit düster ist und du ein Brummen auf dem Boxen hast. So. Also es ist eher super spannend, weil mich halt total interessiert hat, okay, was, weil die machen da schon zu Beginn eben ein relativ großes Fass auf und dann wollte ich natürlich wissen, was geht da? Wie lösen die das Ding auf? Was ist denn nun und so? Was spielt dieses Atomkraftwerk dafür eine Rolle? Warum machen die da so ein Fass um das Ding auf und so? All das, also.
Okay, so ist es ja mit diesen ganzen Mystery-Serien, dass du ja wissen willst, warum, was, wie passiert.
Und ja, eben.
Okay.
Soll ich vielleicht kommen?
Ja, vielleicht gucke ich erstmal Man in Black hier.
I didn't even understand Man in Black.
Vielleicht fange ich damit an.
Ja, erstmal Man in Black verstehen, dann kannst du dich langsam an Dark rantrauen.
Das ist doch ein guter Plan. Fange ich damit erstmal an.
Aber vielleicht können wir dich damit überzeugen. IMDb 8,8, Top-Rated TV, Platz 66.
Oh, wow.
Metascore 72. Rotten Tomatoes geben Kritiker und User eine 95%ige Empfehlung ab. Ich konnte da nicht die den Durchschnittswert sehen, sondern nur die Prozente. Beide Parteien 95%ige Empfehlung.
Geil.
Bei Metascore hatte ich ein bisschen mehr erwartet.
72 ist so ordentlich.
Finde ich. Ja, ordentlich ist es schon, aber das ist ja echt, ich dachte, das wäre so ein absoluter Kritikerliebling.
Ja.
Da hat ja Planet der Affen hat ja mehr Metascore gehabt. Okay.
Jetzt seid ihr dran.
So, diesmal fängt Lee an.
Ja, warte mal, ich wollte mal einmal noch kurz gucken, wie das staffelmäßig unterteilt ist. bei Rotten Tomatoes. Erste Staffel 89%, zweite Staffel 100%, dritte Staffel 97%. Das ist ja interessant, dass die ausgerechnet die erste als schwächste sehen.
Ha. 87 waren das?
89, die 89 okay. Die erste.
Trotzdem, ja.
Ja. Okay. Ich glaube, wenn es für mich eine schwächste Staffel gibt, wäre das die letzte.
Mhm.
Aber gut. Ja, scheiße, jetzt muss ich hier tippen.
Boah. Aber sind ja echt ein paar im Cast, die du kennst. Antje Trauer und so und Co. Mit denen, das sind ja alles Leute, mit denen du auch selber zu tun hattest, oder?
Ja, ja. Ja klar, du, also das Ding ist sowieso, da spielt spielen sehr viele sehr bekannte Leute mit. Deswegen, das hat ja auch Simone Bär besetzt. Das ist klar. Da
ja, klar.
Sind lauter A-Lister dabei.
Und in und um Berlin auch gedreht, ne?
Ja, Brandenburg, ja.
Ja, wenn ich da schon einige von kenne, dann ist das schon, sagt das schon einiges aus.
Ja.
Aber ich habe einige Hints schon bezüglich der Punktevergabe gegeben, deswegen.
Ach so?
Hast du?
Habt ihr nicht zugehört?
David Fincher-mäßig hat er hier so ein paar.
Soll ich nochmal wiederholen, nur weil ihr es seid?
Nee, das ist ja Quatsch, wenn du uns jetzt ultimativen Hinweis gibst, oder? Weiß ich nicht.
Wir können uns das nochmal anhören, dann. So.
Genau.
Wir machen jetzt kurz einen Break.
Überprüfen, ob ich es wirklich gesagt habe.
Nee, aber du hast ja nicht viel auszusetzen an der Serie. Also, so, ich muss ja eh ein bisschen hier auf Angriff gehen sozusagen, weil ich habe nachher kann ich ja nicht mehr raten. Deswegen, ich muss jetzt ein bisschen was gut machen. Pass auf, ich sag, du bist bei 9. Und ja. Guess, der alte Stratege.
Nee, jetzt. Die Zahl schwebte mir auch vor, aber ich traue ihm eine 10 zu, tatsächlich. Ich traue ihm echt eine 10 zu.
Wie jetzt? Sonst sagst du immer, Hakan ist hier der 3,5 Hakan.
Ist er auch, aber einer der Momente, wo er gesagt hat, wenn ihr mir zugehört habt, war unter anderem, dass er gesagt hat, er hat seine Punkte noch aufgewertet.
Er hat doch zugehört, der Fuchs.
Ja, das
haben wir beide mitbekommen.
Ich gehe davon aus. Ja, ja.
Ich dachte, es wäre noch was Subtileres. Das heißt, indem er im Nachhinein noch Bock hat, diese Serie nochmal zu gucken und irgendwie beim Erzählen und Recherchieren natürlich meine Motivation kriegt, die nochmal zu erfahren, wie geil diese Serie war.
Ach, volle 10, echt? Okay.
Ich traue es nicht zu.
Ja, die Frage
bitte, hau raus.
Also 10 von Guest.
Nee. Ich mache 9,5.
Strategisch wertvoller Tipp.
Ja, 9 Punkte waren es vorher, jetzt sind es 10.
Ich bin
die volle Road jetzt gegangen.
Wow. Siehst du?
Ich fange die auch nächste Woche wieder an, deswegen.
Alter.
10 it is.
10.
Siehst du, eine 10 für Dark.
Ja, wenn er die so, man kam schon lieber
Alter,
rüber.
7,5 für der dritte Mann, really?
Das ist doch alles subjektiv.
Aber ist doch schön, dass er so eine deutsche Serie so zu würdigen weiß.
Ja, aber.
Ja.
It wasn't weird. It was completely normal. Everything. I'm chill, man.
Naja,
das ist chilly.
Ich bin tiefenentspannt, aber jetzt habe ich das Ding auf jeden Fall verloren. Alter. Ich bin aktuell bei -4. Autsch.
Warst du lange nicht.
Yep. Hakan ist bei -2,5. Wow. Und Guess ist bei -2,5. So, Jungs.
Oh je. Es geht rum.
Mhm.
Das wäre das erste Mal, dass ich dann was, also hier... Sonst habe ich immer verkackt, was das anbelangt.
Ja, gut. Was jetzt natürlich wichtig wäre, wer redet denn als erstes bei der letzten Rezension?
Du.
Okay.
Ja, ist leider so.
Ja, gut, dann. Wenn er schlau ist, könnte er im Pott landen.
Ja.
Nein.
Wie viele Punkte kriegst du denn bei Dark? Also mit wie viel darf ich dich eintragen?
Ich bin mal 9.
Du gibst eine 9.
Ja.
Ja. Das hört sich gut an.
Schön.
Das hört sich gut an. So, dann bringen wir das Finale, das Große.
Okay. Ja, so groß ist es nicht, weil, wie gesagt, low budget. Ja.
Stimmt.
Das ist ja mein privater Themenabend hier. Und das Budget ist nochmal ein bisschen geschrumpft. Wir sind jetzt unter den 27.000 von eben, sind jetzt bei $23.000.
Okay.
Und ich habe mir gedacht, nachdem Kevin Smith von diesem Film so inspiriert war, Filmemacher zu werden, gucke ich mir den nochmal an. Also habe ich mir Slacker angeguckt.
Ach, wie geil.
Von 1990. Von Regisseur und Autor Richard Linklater, von dem ich ja mittlerweile hier schon diverseste Sachen gebracht habe. Und so langsam arbeite ich mich durch seine Filmografie. So viel fehlt mir da nicht mehr.
Da habe ich es ja fast schon angeteased vorhin.
Ja.
Witzig.
Ja, ich habe mir schon gedacht, eigentlich wäre das sonst immer der Moment gewesen, wo du mich fragst, bringst du den auch noch?
Das wollte ich bei der Support-Episode bei der letzten fragen.
Ach so.
Weil du nämlich Sherlock Holmes gebracht hast und dann dachte ich so, okay, frage ich ihn jetzt, ob der zweite kommt, so, weil meistens machst du das ja in einer Episode, dass du sagst, so, und jetzt passenderweise das Sequel.
Ja.
Aber du hast ja selber abgeschlossen mit von wegen, so, vielleicht bringe ich irgendwann mal den zweiten Teil, ja, und dann dachte ich, okay, die Frage hat sich erübrigt.
Ja. Aber der kommt, er wird kommen.
Glaube ich.
So, habt ihr Slacker gesehen?
Ich nicht.
Nee, bei mir war es ein Blindkauf.
Ah ja.
Der war auch bei 1001 Movies und von wegen so ein Film, so ein Geheimtipp und bisschen billig, aber irgendwie geil.
Bisschen billig ist gut. 23.000,
eben,
ja.
Eben. Und deswegen bestellt, aber nie gesehen.
Okay.
Ja, Boyhood war mein erster Linklater und dann habe ich die Before-Filme gesehen nach deinen Rezensionen, habe ich die mir auch gekauft.
Davor hast du keinen Linklater-Film gesehen.
Krasser
Nur Scheiß. Boyhood. Nur okay. Boyhood hatte ich gesehen. Und dann, wie gesagt, durch dich habe ich die Before-Filme dann entdeckt.
Und mochtest du die?
Ja.
Sind geil, ne?
Ja, absolut.
Das ist wirklich, also das ist nämlich auch was man hier schon sieht. Seine Art, Dialoge zu schreiben, ist auf jeden Fall eine eigene. Hier ist wirklich Beiläufigkeit steht hier mal ganz weit oben. Das ist nämlich genau das Ding. Er hat hier halt wirklich Dialoge voll aus dem Leben gegriffen und wie es eben bei Before Sunrise und so weiter auch schon war. Du hast halt wirklich das Gefühl, hier einfach stiller Beobachter zu sein bei einer realen Unterhaltung. Und ähnlich wie bei den eben schon erwähnten Filmen sind es auch hier tatsächlich nur Unterhaltungen, hier allerdings in Form von kleineren Vignetten. Das heißt, wir befinden uns im August 1989 in Austin, Texas. Deswegen, da kommt der Herr ja auch her. Deswegen, es hat auch hier wieder, also ich will jetzt nicht sagen, was Autobiografisches, aber ne, er filmt halt das, was er kennt. Das Besondere an dem Film ist hier, du hast hier keine lineare Handlung oder überhaupt Dinge, die passieren, sondern das ist einer von diesen Filmen, wo eine Person, nämlich Richard Linklater, ankommt am Busbahnhof in Austin, sich da ins Taxi setzt und in die Stadt fährt oder halt da, wo er hin will. Und währenddessen redet er auf den Taxifahrer ein, erzählt ihm von Gott und der Welt, der Taxifahrer sagt nicht eine Silbe und er redet unaufhörlich dies, das und ach, eigentlich bin ich ja broke und wäre ich mal lieber mit dem Bus gefahren und eigentlich wollte ich ja kein Taxi nehmen, ach, ich hätte da bleiben sollen und warum bin ich überhaupt hier und ist es übrigens wie das, kennst du noch den und den und so und er redet halt nonstop in einem Flow. Dann steigt er aus und geht dann da über die Straße. Beim Überqueren der Straße sehen wir ein anderes Paar und dann wird das verfolgt. Und du verfolgst deren Unterhaltung, die gerade stattgefunden hat. Und so wirst du von einem Protagonisten zum nächsten geführt und hast immer nur diese kleine Vignetten an Unterhaltung von zum Teil eben mal mehr, mal weniger skurrilen Menschen. Wobei im Grunde sind sie alle ziemlich skurril. Also halt so ein bisschen überzeichnet, aber natürlich auch eben irgendwo sehr aus dem Leben gegriffen oder zumindest an realen Figuren orientiert. Weil du hast hier natürlich auch keine wirklichen Schauspieler. Das sind alles irgendwie Leute aus dem erweiterten Umfeld von Linklater, die hier mitgespielt haben. Und durch diese Art, wie der Film aufgezogen ist, dass du hier fast schon in so einer langen Plansequenz irgendwelchen Figuren durch den Film folgst, hast du hier auch wirklich wenig Schnitte. Also wir hatten es neulich mal von so einer üblichen Schnittfrequenz. So, das heißt, so ein durchschnittlicher Film kommt, glaube ich, irgendwie mit 500 bis 1000 Schnitten aus. Dieser hier hat ganze 163. Und
das war schon in One Take.
Und das tatsächlich auch nur, weil ein Drittel davon, von diesen 164, kommt in einem 5-Minuten-Abschnitt gegen Ende. Da hast du eine Sequenz, die so mit Super 8 gefilmt ist, die dann nochmal ein bisschen schnittintensiver ist. Ansonsten hast du hier eben wirklich diese langen Plansequenzen immer. Und das ist natürlich schon eine andere Sorte Film. Deswegen ist es auch, ja eben, also wenn du jetzt so einen Film erwartest, weißt du, wo eine Handlung etabliert wird und dann was Großes passiert und du kannst dieser Handlung folgen und da reintauchen und so ist das hier nicht. Sondern du bist hier eben irgendwie die ganze Zeit nur so wie so ein stiller Beobachter von
so ein Day in the Life.
Ja.
Ja.
Aber eben dann immer wieder andere Lives. Das ist ganz schon echt was Eigenes. Und dann hast du hier eben Leute, ein so ein Typ, der so krass auf UFOs und Verschwörungen und sowas abgeht. Und dann die eine permanent zutextet mit seiner Theorie über irgendwelche Präsidentschafts-Präsidentenattentate und hat dann da die wildesten Theorien und schreibt Bücher darüber und, und. Und die Dame, die auf dem Cover ist, wenn du die DVD zu Hause hast, dann hast du vielleicht in Erinnerung, oder auch das Filmplakat, ne? Das ist, da ist so eine Frau drauf mit so einer Mütze und einer Sonnenbrille. Mhm. Die Vignette mit ihr, da kommt sie zu so einer schon laufenden Unterhaltung dazu und grüßt sie und man kennt sich so oberflächlich und sie hat so ein Glas dabei, was sie gerade erworben hat. Das ist so ein kleines Röhrchen. Und dann holt sie da so ein Plexiglas drauf, so eine, wo du von, wie fürs Mikroskop, so eingeklemmt in so einer Scheibe, hat sie irgendwie ein Schamhaar von Madonna dabei. Und
okay.
Und versucht das irgendwie an Mann zu bringen und sagt so, hey, kennst du nicht jemanden, der irgendwie Interesse hat so, weil das ist ja schon auch ein echt ein sehr einzigartiges pricey Object und so, das kann man irgendwie gut verhökern, hast du nicht Bock und alles so, nee, lass mal. Ja, das ist übrigens Theresa Taylor, die zu dem Zeitpunkt war die Drummer bei dem Butthole Surfers.
Ach, schön, Grunge.
Ja.
Die 90er.
Ja, und dann hast du eben lauter solche Interaktionen, weißt du, von irgendwelchen skurrilen Menschen.
Also nur fürs Protokoll, wenn jemand einen Schamhaar von Megan Fox verkaufen würde, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Oder
enttäuscht?
Na, oder ich würde glauben, das wäre auf jeden Fall ein Fake.
Aha. Meinst du, weil die Frau sich rasiert und keine Schamhaare hat?
Ja, weil wir das Jahr 2021 und irgendwie kann ich mir das bei ihr nicht vorstellen.
Ja, okay.
Also, oder?
Ja. Ach, ich glaube, da gibt's ja diverse Retro-Trends.
Das stimmt auch wieder.
Tja.
Tatjana Maslany von Orphan Black hat ja mal gesagt, hat schon Grund, warum die Natur irgendwo Haare reingesetzt hat.
So, so.
Der sind Achselhaare und so, der ist es völlig egal. Die rasiert sich dann maximal irgendwie für eine Filmrolle, aber ansonsten sagt sie, let's go.
Let it grow.
Let it grow. Nicht schlecht, Lee.
Ja, da freust du dich darüber, ja.
Naja, okay. Hallo, ein schlechter Wortwitz.
Ja, ja, stimmt.
Ich am Start.
Schlechter Wortwitz.
Wieso schlecht?
Ja, eben.
Ja, ursprünglich sollte dieser Film The Nobody Boy heißen. Haben die Studios dann, wollten das anders. Mhm. Und der Film ist tatsächlich in der Criterion Collection.
Krass.
Ja, hab mich auch so ein bisschen gewundert. Die weil das ist nur wirklich absoluter Low-Budget-Film. Aber er hat wirklich was. Also ich habe mir das gerne angeguckt. Mhm. Auch hier vielleicht ein Ticken zu lang, weil er geht eine Stunde 37 Minuten. Auch dieser Film rated R. Ne, klar, weil hier diverse Dialoge und so weiter, das wahrscheinlich alles andere unmöglich gemacht haben. Mhm. Aber definitiv interessant und sehenswert. Jetzt auch nicht der große Wurf, aber ich bin echt froh, dass ich ihn gesehen habe und ich kann auch nachvollziehen, dass jemand wie Kevin Smith sich dann dachte, ey, das kann ich auch. So, das sieht nicht so schwierig aus, weil es ist halt schon... Es ist jetzt filmisch natürlich nicht groß, ne? Aber stellenweise auch wirklich schön, gerade diese Übergänge sind natürlich dann immer interessant, ne? Wie kommst du von der einen Situation in die andere? Und das ist stellenweise echt cool gemacht.
Ja, aber wenn du jetzt von bekannten Regisseuren dir die Debüts anguckst, also von großen Regisseuren, dann sind die beiden, die du heute hattest, auf jeden Fall schon ganz gute Vertreter. Mhm. Also da gibt's andere, die sind wesentlich schlechter, oder da denkst du.
Mit ihrem Debüt meinst du?
Ja, mit dem Debüt, wo man natürlich nicht die Möglichkeiten hat und nicht die finanziellen Mittel und so. Da was auf die Beine zu stellen. Dann
wobei,
ich Linklater
das war nicht sein Debüt hier von Linklater.
Ach, das war nicht sein erster Film? Weil ich dachte auch, das war sein Filmdebüt.
Nee, das ist nicht... Nee, warte. Der hat auf jeden Fall, das muss ich jetzt nochmal nachgucken, aber der hat meines Erachtens auf jeden Fall davor noch Kurzfilme gemacht und meine ich auch einen anderen Langfilm.
Okay. Na gut, ich hätte jetzt gedacht, er hat vielleicht Musikvideos, ein paar Kurzfilme gemacht, aber als Langfilm ist es vielleicht sein Debüt, hätte ich jetzt...
Nee, warte.
Dachte ich tatsächlich.
Sag ich dir gleich, habe ich hier... Mhm. So. Nee, der hat davor... ein Documentary Short und dann hat er eben einen Langfilm gemacht, der heißt It's Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Der ist von 88.
Okay.
Und dann kam erst Slacker.
Okay, dann war das sein zweiter Film.
Sein zweiter Langfilm und im Grunde genommen sein dritter Film. Ja, aber klar, definitiv ein Frühwerk. Mhm. Aber ich werde mir da noch mehr angucken, weil es gibt definitiv noch ein paar seiner früheren Filme, die mich sehr interessieren, die ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, der hat 32 Credits, das kann man schon hinbekommen. Weil ich habe bis jetzt wirklich noch keinen richtig schlechten Film von ihm gesehen.
Naja gut,
alles
auch
echt
Aloha
interessant
nicht gesehen.
Aloha, der war auch von ihm?
War doch Linklater, oder?
Nee, wirklich?
Kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
Weißt du noch von... pass auf, ich glaube, seinen schlechtesten habe ich schon gesehen. Hier, Last Flag Flying war doch auch von ihm.
Stimmt, der war auch von ihm, ja.
Den fand ich nämlich nicht so prall. Wann war denn Aloha? Weil ich habe hier gerade seine Filme.
2016. 2015. War aber Cameron Crowe.
Ach, das war Cameron Crowe.
Ja, ja, ja. 2016 hat er Boyhood gemacht.
Ja, die beiden verwechsel ich gerne, stimmt. Das war Cameron Crowe.
Ja. Aber nee, also wirklich allein schon auf durch seine Art, wie er Dialoge schreibt, sind die Filme immer irgendwie so ein Ticken anders. Mhm. Ja. Dann sage ich mal was zu den Zahlen, wenn ihr wollt.
Gerne.
Mhm. 7,1 auf IMDb, Metascore 69, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,3 und vom Publikum 3,8, auf Letterboxd 3,7. Und fürs Protokoll, der hat ebenfalls Geld gemacht. Der hat nicht ganz so viel, aber 1,2 Millionen ist trotzdem auch da ordentlich für einen Film, der 23.000 gekostet hat.
Ich sag 7.
Ich sag 7,5.
7 ist richtig. Da hat der Guest wieder mal eine souveräne Vorstellung hingelegt.
Here's the deal. I'm the best there is. Plain and simple. I mean, I wake up in the morning, I piss excellence.
So, 2,5 miese für Guess, 3 miese für Hakan. Und ich hab Big Time verkackt heute mit 4 miesen.
Okay, du minus 4 und ich?
2,5.
Na, mal gucken, wer auf dieses Ergebnis kommt, liebe Punkterater. Hakan, du bist natürlich aus Rechts wegen bist du ausgeschlossen diese Woche.
Ja, aber um für Traffic zu sorgen, darf ich da trotzdem eintragen, oder?
Für Traffic, ja, komm, Traffic, okay. Traffic, ja. Damit du nicht aus
aber ihr zählt's einfach nicht mit.
Wir zählen's nicht. Jetzt machst du wahrscheinlich zum ersten Mal 4 Punkte, oder? Jetzt, wo es nicht zählt. Läuft ja nicht so gut ja, die Saison.
Ich bin in dieser Saison richtig schlecht, also muss ich sagen. Ich bin ja immer Schlusslicht oder Vorletzter.
Vor allem wahrscheinlich ist gut. Also wenn er hier nicht aufs richtige Ergebnis tippt, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Du warst live dabei.
Stimmt. Hast auch wieder recht. Ja, irgendwie, keine Ahnung, hat sich alles verschoben, weil Erik normalerweise mal vorne mit dabei ist, irgendwo dümpelt da unten unter den letzten 3-4 Plätzen rum. Finn war Zweiter beim letzten, ist jetzt komplett unten. Hakan irgendwie weit unten, ehemals Erster. Prinz of Wales nicht unter den Top 3. Das ist, ja. Also die Saison hatten sich komplett irgendwie die Fronten geändert.
Ja. Wobei, ich meine, zwischen uns läuft es ja auch unüblich oder also für unsere Verhältnisse anders als sonst zumindest.
Für unsere Verhältnisse
ich glaube, du führst, oder?
Erstaunlich eng, ja. Weiß ich nicht, muss ich mal durchrechnen. Also auf jeden Fall führst du bei den Support-Episoden, das weiß ich.
Okay.
Bei den regulären bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, du bist vorne.
Was viel wichtiger ist, ist die Frage zu beantworten, warum, wenn jetzt hier unser halbtürkischer Freund uns besucht, du ausgerechnet heute diese Low-Budget-Folge machst.
Was hat denn das damit zu tun?
Na, ich weiß nicht. Ich sehe da irgendwie einen Zusammenhang. Denkst du jetzt, die arbeiten alle in einem Späti oder so, dass du da hier irgendwie so eine Billigfilme bringen kannst? Oder was wolltest du uns jetzt damit sagen? Ausgerechnet heute machst du den Themenabend mit dem Billigfilm?
Naja, der war ja durch den Losfilm schon vorgegeben.
Ach so, war vorgegeben.
Na, ich meine, das ist ja auch kein großer Film gewesen.
Na ja, gut. Lassen wir mal durchgehen. Hakan, findest du dich persönlich angegriffen durch seine Filmauswahl?
Nein, eher durch Davids türkische Filme.
Ach so. Ja, stimmt. David hat, glaube ich, mit der Türkei mehr zu tun als du.
Vermutlich. Aber ich will ihn nochmal schön grüßen. Schöne Grüße, David. Der hat nämlich 10 Abonnenten bei Letterboxd, weil du da andauernd immer irgendwelche Hates machst. Ja, ihm folgt ja keiner auf Letterboxd außer Hakan und seiner Frau und du noch. Es sind 10 mittlerweile.
Sind schon 10 mittlerweile. Okay, aber dann haben sich da ein paar, haben sich da ein Herz gefasst und sich gedacht, ach komm.
Das sind schon ein paar von unseren Followern, die sich da bestimmt angeschlossen haben.
Ich glaube auch,
ja, das ist Classic Dave.
Ja, wie geil.
Ja, mega.
Aber sag mal, Hakan, dir fällt jetzt gerade erst auf, dass Guess immer auf Stress aus ist, oder was?
Ja, manchmal ist er ganz harmonisch. Ich meine, wir haben ja auch so manchmal nette Austausche und da ist er mal ganz freundlich.
Was?
Ja, aber doch nicht im Podcast.
Als freundlich habe ich noch niemand bezeichnet bisher.
So kommen wir nicht ins Geschäft.
Wie freundlich? Ich habe gesagt, du bist ein Freundchen.
Ach so, ein Freundchen.
Yeah. Freundchen.
Frettchen, dachte ich. Apropos Frettchen, ich habe gestern eine Menge Podcasts gehört. Wisst ihr warum?
Nein.
Weil mein Auto nämlich kaputt ist. Also es war, pass auf, mein Auto ist seit, du weißt ja, seit 2 Monaten macht es komische Geräusche.
Ja.
Und zwar insofern Geräusche, dass die Elektrik 4-mal piept, wenn du die Zündung anmachst. Du hast ja dieses Piepen schon gehört, wenn du gefahren bist. Und dann leuchtet dieses Ausrufezeichen, als wenn die Handbremse irgendwie angezogen ist.
Okay.
Und ich war mit diesem Fehler, war ich in der Werkstatt, ein Kumpel von mir hat irgendwie so ein Bremssensor eingesetzt und dann hat das Piepen aufgehört. Und dann einen Monat später, nachdem er das irgendwie repariert hat, vor ein paar Monaten, vor einem Monat nämlich ungefähr, fing das Piepen wieder an.
Mhm.
Und dann dachte ich so, okay, was ist das für eine Scheiße? Und ich fahre ja jetzt in 2 Tagen nach Tschechien.
Und hab gesagt, mit dem Auto oder was?
Ja, ich fahre mit dem Auto, ich habe aber gesagt, bevor ich da hinfahre, muss ich diesen Schaden klären.
Ja, klar.
Also ein Kumpel hat sich das angeguckt und meinte, okay, hier ist so ein Verteilerstecker und da sind so drei Kabel drin. Das ist ein Sammelstecker und eins von diesen Kabeln ist halt lose. Mhm. Ist halt so rausgerissen. Und der meinte, hast du hier rumgefummelt? Ich so, nee, warum soll ich denn da rumfummeln? Wie soll ich denn das rausziehen? Weil das war nämlich in diesem Teil, was er neu eingesetzt hat. Und der meinte, ja, und dadurch, dass dieses dritte Kabel nicht drin ist, macht das Auto halt die ganze Zeit diese Alarmgeräusche und diese Signalleuchte leuchtet.
Ja.
Also hat er gesagt, er kann das aber nicht machen, weil die müssen das mit speziellen Geräten irgendwie anpinnen und müssen das nochmal irgendwie einlöten, das Kabel und so. Und der in seiner Werkstatt hatte das Werkzeug dazu nicht. Aha. Ich soll zu so einem Auto HiFi laden, die normalerweise Autoradios einbauen.
Okay.
Dann bin ich zu diesem Autoradioladen am anderen Ende der Stadt gefahren, damit die mir das fixen. Die haben nichts angeguckt, meinen so, nee, die machen das nicht, die haben nicht die Geräte dazu, das macht Bosch Service. Diese Kfz Bosch Service.
Ja, super.
Er meinte aber, davon gibt's nicht mehr viele, gucken, ob du da noch welche findest in Berlin. Ich so, super. Einen habe ich gefunden, in Köpenick.
Okay.
Und ihm habe ich ein Foto geschickt, er meinte, ja, das können die machen, der muss sich allerdings den Stecker angucken, ob das ein goldener Stecker ist oder ein schwarzer Stecker, weil den schwarzen Stecker haben die da, den goldenen haben die nicht da. Aber das muss er erstmal sich selber angucken. Ich so, okay, alles klar. Jetzt fahre ich quer durch die Stadt im Berufsverkehr nach Köpenick, in diese Werkstatt, damit er das klärt. Und weißt du, was dem erzählt? Weil ich bin gerade durch das Frettchen drauf gekommen. Der hat mir erzählt, dass ein Marder sich da bequem gemacht hat in dem Auto.
Ja.
Der hat nämlich die Haare und das Fell da gesehen. Da sind nämlich so Härchen auf so einem Kasten. Und der meinte, hier hat sich der Marder hingesetzt und der hat wahrscheinlich das Kabel hier rausgekaut.
Mhm.
Sieht zwar komisch aus, weil das ist nicht zerbissen, sondern es sieht so aus, als wenn es einfach einer rausgerissen hat. Aber er meinte, dass
ein technisch begabter Marder.
Ein technisch begabter Marder. Ein sehr filigraner.
Zack, zack, zack.
Ein sehr filigraner Marder hat mit seinen Pfoten hat er das Kabel da rausgezogen, genau. Und der hat mir erzählt, der hat sich da schön bequem gemacht, hat so gesehen, okay, schön warm, hier ist gemütlich. Aber ist hingesetzt, wo ich auch gedacht habe, ich wohne mitten in der Stadt, Alter, ich habe noch nie einen Marder gesehen bei mir.
Echt nicht?
Nee.
Ey.
Hast du Marder schon gesehen?
Andauernd.
Also ich Füchse andauernd, aber Marder?
Ja, klar. Also jetzt auch nicht nur in Berlin, jetzt gerade wieder, als ich auf dem Filmfest war in München, da waren wir abends in so einer Kneipe draußen. So einer Wohngegend, gegenüber in die Autoreihe, hast du den Marder gesehen, wie er schön von Auto zu Auto hüpft?
Echt?
Ja, ja. Ist immer so, unten, wie er rauskam, schwupps, einmal vorne, Alter, vors Auto, zack, und das nächste.
Okay.
Ja, vorletztes Jahr hat ein Marder das Auto von meiner Frau geschrottet. Und ich hatte dann halt da noch den neuen Skoda Superb, da hat er nur angekratzt, da war, ist er nicht durchgekommen. Und durch ihre olle Karre im Arsch.
Okay. Da bin ich echt eine Stunde dahin geguckt. Das war komplett auf den anderes Ende der Stadt hier in Köpenick, aber die konnten zumindest fixen und das fand ich ganz interessant.
Ach so, aber okay, der hat repariert. Gut ausgegangen. Er konnte es reparieren.
Ja, er hat repariert, der Stecker war richtig.
Den schwarzen Stecker.
Er hatte den schwarzen, genau, ich hatte den schwarzen Stecker, er konnte es fixen, hat es irgendwie so, jetzt piept nichts mehr, hat es wieder gelöscht aus der Elektronik und jetzt habe ich keinen Stress mehr.
Aber es klingt schon so, als hätte dir dein Kumpel da irgendein super besonderes Teil eingebaut, wofür du kaum Wartung kriegst. Also es scheint ja ein Problem zu sein.
Ich kann ja nicht mal sagen, was das, also ich weiß nicht.
Na, wenn er dir was einbaut, wo die dann erstmal an drei Stellen sagen, ja, können wir uns nicht drum kümmern.
Naja, du musst ja, guck mal, du darfst ja nicht vergessen, es ist ja ein spezielles Problem, dass dieses eine Kabel locker ist. Weißt du? Also wenn das ganze Teil natürlich kaputt wäre und du das ersetzen würdest, dann wäre das einfacher gewesen, weil dann können die das Teil ausbauen und so weiter hin und her. Aber das Teil war ja okay. Ich brauchte ja nur dieses Kabel nochmal neu eingelötet und das macht halt nicht jeder. Es wird halt irgendwie angepinnt und dieses Pin-Gerät haben nicht alle.
Aha.
Dieser verfickte Marder, Alter.
Das Pin.
Marder She Wrote.
Marder She Wrote. Angela Lansbury.
Ja, richtig.
Super.
Oder Chaka Demos und Pliers. Die sagen dir nichts, alter Metalhead, wa?
Ja, nee.
Nee, die sagen ihm nichts, ey. Aber die kennt die.
Was? Ich habe nicht zugehört.
Chaka Demos und Pliers? Murder She Wrote? Was? Murder, She Wrote.
Ach so, okay.
Murder, She Wrote. Ja,
auf den Namen wäre ich nicht gekommen.
Ja, 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 der DJ wieder.
Mhm, der DJ.
Das ist so Reggae, das ist nicht so deine Baustelle oder Reggae. Oh.
Ja, wir sind hier im Filmpodcast, deswegen habe ich hier Film- und Serienpodcast, deswegen habe ich hier Mord ist ihr Hobby genannt.
Nicht mehr, ja, okay, das ist auch gut, ja, das ist auch gut.
Film, Serien und Kino.
Stimmt, nachdem wir jetzt hier schon gefühlt eine halbe Stunde über Autos gesprochen haben.
Stimmt, ja.
Können wir jetzt auch noch ein bisschen über Musik sprechen.
Wir machen jetzt nämlich einen Banausen-Spin-Off. Einmal mit Autoteilen und einmal mit Musik.
Das wäre mal was, Alter.
Ja.
Stimmt, ey. Lass doch mal noch so einen 90s-Hip-Hop-Podcast machen.
Ja, auf jeden. Ich finde, unsere Podcasts sind zu kurz. Wir haben zu wenig Output. Da können wir ruhig noch ein paar Folgen rausboxen.
Eben.
Wir
haben sonst nichts zu tun. Aber es ist der ultimative Beweis, dass wir wieder mal ungeschnitten sind und unbearbeitet und so weiter.
Ja, alles dürft ihr hören, ungefiltert.
Alles raw und uncut.
Richtig.
Raw to the floor.
Oh, dirty bastard, live and uncut. Ha! K.O.
Na, jetzt aber.
Shame on a nigger.
Na, sag mal.
Hab ich das gesagt?
Hast du das N-Word gesagt? Was ist los mit dir?
Ich als K darf das.
Ah ja. Sag wenigstens dazu, dass es zitiert wurde.
Es war ein Zitat von Wu-Tang Clan.
Postet Haka nochmal auf seiner Facebook-Seite hier. Unter die Bastard und dann so das Zitat darunter.
Das traue ich mir nicht.
Ja, okay, das traut er sich nicht.
Ich meine nur, wenn ich zu Besuch bin.
Na, danke.
Ja, können wir uns bedanken bei unserem Stargast von heute. Es war wieder lustig.
Ja. Ich danke euch. Es war mal wie immer ein Fest, eine Freude und ich komme gerne wieder. Bitte ladet mich wieder ein.
Natürlich. Vielleicht.
Vielleicht.
Nein. Du bist hier ja schon fest gebucht für die nächsten Monate.
Ja, ja. Du bist Dauergast, wir laden dich immer wieder gerne rein. Du bist natürlich, für jede Schandtat bist du natürlich zu haben.
Ja, sowieso.
Ja, sehr zum Leidwesen.
Sieht mich auch nackt aus, aber es will nur keiner sehen.
Ja, sehr zum Leidwesen deiner Frau, wie wir so oft mitkriegen.
Ja, ja.
Also nicht das mit dem Ausziehen, sondern dass du hier permanent für uns, das auch noch, okay? Das auch noch.
Der Arme.
Okay, irgendwie kommen wir jedes Mal wieder darauf zurück. Es ist komisch, Hakan, was ist da los?
Ja, vielleicht wird's besser. Mal gucken.
Was sagt sie denn dazu, dass ihr euer sporadisches Sexleben so in die Öffentlichkeit bringst hier?
Ja, also sie sagt immer, wenn das ein Dritter wäre, würde sie es witzig finden. Dadurch, dass ich das bin, ist es manchmal irgendwie witzig.
Dadurch, dass sie selber so involviert ist, ist es nicht so geil.
Genau.
Sehr geil. Viel mehr wird's damit wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Ja,
das Rieseneigentor.
Ja, so wird's nicht mehr.
Ja. Aber der Witz ist es mir wert, immer.
Naja. Dann machen wir Feierabend. Vielleicht kannst du ja betteln heute und vielleicht wird's ja was zur Feier des Tages.
Ich versuch's.
Euphorisch von den Banausen, versucht dein Glück.
Also wenn ich euch eine Aubergine schicke und so einen Spritzer Wasser, dann wisst ihr, was gewesen ist. Emoji. Wenn ich euch nicht schicke, dann wisst ihr, was los ist. Genau.
Okay, so machen wir's. Wir warten aufs Aubergine-Emoji dann.
Und wenn es kommt, könnt ihr es natürlich auch in der Story posten. Aber markiert bitte nicht Mad Max Löwenmarm, das ist nämlich Friederike.
Die soll ich nicht markieren.
Genau. Nicht Mad Max Löwenmarm markieren, bitte, wenn die Aubergine kommt.
Ja, ja. Was ist denn für die Instagram-Story vielleicht, dass du ein Selfie schickst? Kriegst du das hin?
Aus dem Bett oder was? Alter, hör mal auf.
Hör mal auf hier, das will doch keiner sehen.
Sogar ich habe meine Grenzen. Okay. Auch wenn man es nicht glauben mag.
Man kann ja mal fragen.
Mit Abstimmung. Was soll als nächstes passieren?
Oh, das wiederum klingt gar nicht so verkehrt.
Okay.
So ein bisschen Black Mirror hier interaktiv, ja, noch mitmachen.
Ey. Interaktive Foto-Love-Story. Wunderbar.
Sehr gut. A, kuscheln. B,
Stellungswechsel. Schlaf. Oder, oh nee, ich kann nicht, oh, sorry, nee, schon vorbei.
Genau,
C, alles gut,
C, Kopfschmerzen. Nee, nee. C, schlafen, genau.
Beim nächsten Mal vielleicht, beim nächsten Mal.
Oh, come on.
Das ist ziemlich Marktlücke auf jeden Fall.
Mhm.
Oje, oje.
Von wegen, das gibt's doch im Pornobereich schon längst, Alter.
Haben die sowas?
Klar.
Wirklich, wie geil ist das denn, Alter?
Also nicht mit Kuscheln und anderem, sondern dann sagst du halt jetzt das, jetzt das, jetzt das.
Ja gut, klar, macht Sinn. Ja. Geht aber alles von der Kreditkarte runter bestimmt, wenn du da selber die Kommandos machst.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, naja. Alright.
Ja, demnächst VR-Porno mit Hakan.
Unbedingt, ja.
Und wie unser Podcast natürlich, alles nur ehrenamtlich.
Natürlich, oh Gott, ja.
Ja, wenn du noch deine Pornos rausbringst, kannst du definitiv bei Patreon eine Seite anmelden. Da hättest du wahrscheinlich ein paar Abonnenten.
Ey, apropos, habt ihr das gehört, dass OnlyFans jetzt die Richtlinien ändert und ja, pornografische Inhalte verbietet?
Das geht ja gar nicht. Die sind dadurch reich geworden.
Gar nicht.
Ist doch so, ich meine, die sind dadurch reich geworden. Das
bricht zusammen. Fuck. Geht gar nicht.
Wie empört der auf einmal ist.
Ja, aber ey, stell dir mal vor, du machst damit deine ganze Kohle und auf einmal willst du jetzt ein Saubermann sein und sagen, nee, hier... ganzen Hardcore-Leute, ihr bleibt jetzt draußen. Und ich habe dadurch aber Millionen verdient.
Ja, aber draußen. Also auch da, was hast du denn überhaupt für einen Anspruch, dass es so eine Plattform gibt? Ich meine, stell mal vor, du bist DJ und plötzlich machen alle Clubs zu. So. Ist ja auch schon mal passiert.
Kenne ich.
Ja, eben. Deswegen, also ich weiß nicht, ich kann es verstehen, dass da viele Leute pissig sind jetzt so. Aber da so einen Anspruch draus zu machen, weiß ich nicht.
Ja gut, den hat man natürlich nicht. Hast du recht, die.
Ja.
Naja.
Okay, keine Ahnung, wie wir jetzt da gelandet sind.
Nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich diese letzte halbe Stunde jetzt als Kapitel markieren soll.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten schon die Verabschiedung und auf einmal kam...
Da steht einfach mal Slacker für 20.000 anderthalb Stunden rübergeredet. So.
Und alle so, what the fuck?
Ohne Witz.
Länger als vom Winde verweht.
Letzte halbe Stunde ist wirklich Bonusmaterial.
Das ist richtig Bonusmaterial. Das hier.
Oh Gott, die Outtakes. Ja. Genau. Hidden Track, wirklich. Ey, wie früher auf irgendwelchen Hip-Hop-Alben, wo dann nach dem letzten Track, du hast nur anhand der Anzeige auf dem CD-Player gesehen,
genau,
dass da noch 20 Minuten weitergeht.
Und da wusste, da kommt noch was.
Genau. Und dann kam ewig Stille und irgendwann kam noch ein Track.
Hast dich mal erschrocken, oder? Wenn auf einmal der Bonus-Track einsetzt,
ja,
denkst du, what the fuck, so. Bist da am Geschirrspülen, denkst, die CD ist zu Ende und dann fängt da noch was an.
Bist da am Geschirrspülen, vor allem. Ja, genau.
Der berühmte Hidden-Track. Ja, dann mach das doch. Dann schneid doch da so eine Pause dazwischen von 5 Minuten, bevor wir hier unser Gelaber loslassen. Das wäre auch mal neu.
Ja.
Komplett die Zeit verändern fürs Punkteraten. Auf einmal 3 Stunden rausgeworden, obwohl wir nur 2 Stunden aufgenommen haben.
Genau, weil 40 Minuten Stille eingebaut wurden. Ja, super.
40 Minuten Stille gehören dazu.
So kriegen wir unsere Minuten aber auch verballert.
Ja, das stimmt.
Einfach
ja,
die jetzt mit Stille füllen, ey.
Hast du recht, okay. Ist ein bisschen Zeit, ist ein bisschen Geldverschwendung.
Geile Strategie, ja.
Nee, das machen wir nicht. Ihr kriegt alles ungefiltert, so wie wir es hier ins Mic spucken.
Ja.
Und jetzt spucken wir nichts mehr?
Nee, jetzt aber wirklich. Hakan, vielen Dank.
Ja.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.